Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir Dan Miesen.
Hallo.
Ich bin Ingo Quendler. Ja, fällt sofort auf, dass du das Mikrofon auf der anderen Seite hast.
Ich weiß nicht, ob ich das gut finde.
Wir sind irgendwie auf die Idee gekommen, dass man den Mund besser sehen kann, wenn der Puschel nicht vorm Mund ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so ist. Aber ich glaube, wir haben es jetzt 100 Folgen anders gemacht.
Ist ungewohnt.
Ja, wir gucken mal.
Ich will das auf die anderen Seite.
Vielleicht setzt das irgendwann wieder um. Mal gucken. Heute haben wir eine E-Mail eines Kunden bekommen, zum Anlass genommen, um so ein kleines Thema nochmal aufzufrischen. Also ein kleines Hauptthema, wo es darum geht, ja, ich möchte ein Rad für alles. Wie mache ich das mit Verschleiß? Was gibt es für Optionen? Was mache ich mit verschiedenen Laufradsätzen und so weiter und Ketten und so weiter? Und ich glaube, dass das auch eine Auffrischung gar nicht doof ist, weil im Gegensatz zu, wir haben das sicherlich vor 2-3 Jahren schon mal besprochen.
Aber hört da nicht jeder immer
sind so
die älteren Folgen auf.
Ja, erstmal das. Und es sind viele, viele Dinge jetzt auch anders, als was wir vielleicht vor 2 Jahren noch besprochen haben, weil einfach sich der Markt geändert hat. Es gibt viel mehr Optionen, insbesondere bei Reifen und so weiter. Ja, also das so ein bisschen. Dann sprechen wir kurz über das Zwift UCI, über die Weltmeisterschaft. Ob wir die gut fanden oder nicht und ob wir sie überhaupt fanden.
Das mit den, ob wir sie überhaupt fanden, ist interessant.
Ich gehe auch mal auf das Thema Zwift-Rennen ein, weil ich selber ab und zu so kleine Wettkämpfe fahre. Das ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Aber bevor wir losgehen, jetzt ein kurzes, kleines Statement von unserem Werbepartner. Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von AG1 von Athletic Greens. Vielen, vielen Dank dafür. AG1, ja, was ist das Besondere? Ihr bekommt 75 Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten und das alles aus echten Lebensmitteln, vegan und zuckerfrei. Das Ganze verpackt in einem Messlöffel, den ihr morgens einfach nur in Wasser auflösen müsst, schütteln und fertig ist der Shake.
Tägliche Routine.
Ihr seht schon, super einfach, sehr schnell zubereitet und dabei hat AG1 auch noch einen sehr angenehmen Geschmack mit einer leichten Süße. Ein wichtiger Punkt auch für mich, die Bioverfügbarkeit. Ja, die Zutaten, die natürlichen Zutaten können von eurem Körper sehr, sehr gut und sehr einfach aufgenommen werden. Ich persönlich nutze AG1 schon seit über 2 Jahren. Du hast im letzten Jahr auch damit angefangen.
Ein Jahr.
Und ja, ein kleiner Tipp noch. Ich nutze es gar nicht immer als Shake. Ich habe das hier schon mal erwähnt, dass ich auch das übers Müsli drüber streue oder so ähnlich. Und was ich jetzt als Neues entdeckt habe, ich esse manchmal so 200 Gramm veganen Quark oder sowas oder auch mal einen Eiweißshake, den ich trinke und ich nehme den Messlöffel einfach damit rein. Und das Gute ist, ich benutze halt nur naturbelassene Shakes und naturbelassenen Quark. Der schmeckt ja nach nichts. Und dieses AG1 ist wirklich... Ja, es bringt nicht nur Süße, sondern ist wie so eine Art Gewürz. Also es ist wirklich ein toller Geschmack, der dann in diesen Quark mit reinkommt. Also das könnt ihr dann vielleicht auch mal ausprobieren.
Na gut, und passend für euch zum Testen, athleticgreens.com/enjoyyourbike haben wir ein Angebot für euch. Testet es aus, ihr bekommt 5 kostenlose Travel Packs und einen ganzen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2.
Das Ganze mit einer 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, das ist neu in diesem Jahr. Also ihr könnt das wirklich lange ausprobieren, also völlig risikofrei. Also, guckt euch das an. Das Angebot findet ihr auf athleticgreens.com/enjoyyourbike. Ja, und vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Ja, so viel dazu. Ja, das mit dem Quark heute Morgen tatsächlich so zu mir genommen.
Ich teile mir den Shake immer wirklich auf den ganzen Tag ein. Die meisten Leute sollen das ja gleich in einem Abwasch machen, aber ich teile mir das ein.
Na gut, also wir sehen hier gleich schöne Bilder im Hintergrund. Jetzt gerade noch nicht, aber gleich kommen welche und was ganz lustig ist, sehr, sehr bezeichnet zu dem, was wir letzte Woche besprochen haben. Ich kann das mal vorspulen hier. Das sind die Bilder von mir.
Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Die Leute, die den Audio-Podcast nur hören, die wissen gar nicht, worum es geht.
Und das sind die Bilder von dir.
Es gab Wasser von unten.
Genau, ja, du bist weiterhin im Regen unterwegs und ich bin weiterhin bei mir im Keller unterwegs bei Zwift. Fand ich jetzt nur ganz lustig. Ich fange jetzt nochmal von vorne an.
Ja. Nein, das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Kannst du ruhig lassen. Wir müssen nur der Welt erklären, was du gezeigt hast.
Genau, ich habe eben einen Zwift-Screenshot. Zwift macht ja immer automatisch Screenshots. Wobei das jetzt auch eine Fahrt war, eine Gruppenausfahrt mit Enjoy Your Bike, wo alle im Enjoy Your Bike-Trikot waren. Das Bild taucht gleich nochmal auf. Ich habe jetzt die Präsentation hier nochmal neu gestartet. Aber das ist so ein bisschen bezeichnend für das, was momentan passiert. Ich fahre relativ wenig draußen und viel drin. Du fährst relativ viel draußen und machst dich dreckig. Und
das mache ich ja nicht freiwillig, aber da gab es jetzt mal so eine Bachdurchfahrt, wo man sagte, wow, muss ich da jetzt wirklich durch? Und dann weiß der gar nicht genau, wie tief das ist. Und wer hat das schon mal erlebt, wenn man in so eine Furche reinfährt? Und der Freund Jannis ist vorgefahren, von daher wusste ich, wie tief es ungefähr ist.
Der ist auch durchgefahren.
Ja, ja, klar, der hat das Foto gemacht.
Ja, ja, genau. Irgendwer muss das Foto gemacht.
Aber es ist ja auch schon wirklich nicht schön fürs Material, wenn Tretlager und Narben komplett weg sind.
Hattet ihr keine Chance, nebenbei zu laufen oder irgendwas?
Ole ist umgedreht.
Ja, ja, die auch gemacht. Ich wäre dann Leben nicht durchgefahren. Wie hat er das? Er hat einen Umweg gefahren.
Er hat einen Umweg gefahren. Und ich wollte keinen Umweg fahren. Aber in dem Fall gab es mal keinen Regen von oben, sondern einmal so von unten dann halt.
Ja, ja, auch schön.
Ja, aber hat man was drüber zu reden genau. Es war trotzdem schön.
Ja, wir haben jetzt mal so ein paar Bilder hier im Hintergrund gemacht. Und dadurch, dass es um Zwift geht, habe ich einfach Screenshots rausgesucht. Und du hast auch ein paar Bilder von deinem Wochenende bei Strava gehabt. Ich gesagt habe, das ist ja eigentlich ganz lustig. Das ist ja ein bisschen, dass der eine drin, der andere draußen.
Ja.
Das macht es visuell sehr greifbar.
Aber ich habe dann auch gar nichts beizusteuern zu deiner Zwift-Weltmeisterschaft, habe ich gar nichts verfolgt. Also ich wäre eigentlich ja, ich kann nur dumme Fragen stellen, ich habe
ja,
nichts verfolgt.
Ja, da kommen wir gleich zu. Vorher würde ich jetzt nochmal auf den Verein kommen.
Ah ja, da tut sich was.
Kleines Update, wenn ich das jetzt richtig sehe, über 400 Voranmeldungen. Also das heißt potenzielle Mitglieder, die schon gesagt haben, sie sind dabei, nur dass...
Genau, momentan ist ja die Phase, dass wir Gründungsmitglieder haben, diese knapp 90 Leute, die in Hannover waren für die Gründungsveranstaltung. Und dann stehen über 300 Leute, die schon vorregistriert sind, was ich, wie gesagt, ich finde das relativ krass, weil wir sind ja so ein kleiner, kuscheliger, ja, wohltätiger Verein. Und,
ja,
naja.
War das schon im letzten Podcast Thema? Nee, dass ich beim Notar war?
Nee, dass du beim Notar warst, war noch nicht das Thema, aber ja, jetzt warst du ja beim Notar.
Das war krass, ey. Das hat stundenlang...
Ja. Hört nicht hin, was er sagt, das ist 2 Minuten.
Ja, nee, stundenlang musste ich da warten, bis ich dann dran kam und dann musste das alles nochmal geprüft werden, die ganzen Unterlagen.
Bla, 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 bla.
Nee, das ging erstaunlich schnell, da hätte ich gar nicht mit gerechnet. Reingekommen, gar nicht gewartet, 1 Minute, zack, unterschreiben vorm Notar und das war's. Weil von der GmbH kenne ich es noch, wenn du da irgendein Gesellschafterbeschluss, wird alles vorgelesen. Das war jetzt beim Verein relativ easy. Wie schnell... Die Bürokratie das jetzt schafft, das einzutragen, da bin ich mal gespannt. Also war jetzt Montag letzte Woche. Mal gucken.
Wir haben 16. April die erste Fahrt jetzt. Das muss passen bis dahin.
Ja, ist ja noch nicht mehr ganz 2 Monate hin. Na, hoffen wir, dass es mal hinhaut. Das Trikot, da gab es jetzt bei Discord viele Fragen. Da habe ich, glaube ich, auch eine falsche Antwort geschrieben, weil ich es nicht genau wusste, weil du das gemacht hast. Diesen Gutscheincode fürs Trikot
haben
erstmal nur die Gründungsmitglieder bekommen, ne?
Genau, weil wir auch noch nicht so viel Ware haben. Wir haben gerade gestern Nachschub bekommen, weil Trikotgröße L war schon sofort wieder ausverkauft. Dann habe ich gedacht, schickst du den über 300 Leuten, die in der Warteliste sind, auch schon einen Gutscheincode. Aber wenn du einen Gutscheincode schickst und hast gar nicht genug Ware am Lager, ist auch blöd, ärgern die dich. Jetzt ist wieder Ware gekommen, die wird sicherlich jetzt die nächsten 2-3 Tage eingebucht und wenn der Podcast raus ist, vielleicht haben ja viele von euch auch schon eine E-Mail bekommen, aber nach und nach schicke ich die Gutscheincodes raus. Jeder kriegt einen Gutscheincode.
Okay. Und dann haben wir 4 weitere Strecken.
Ja, also es läuft ziemlich gut an, das war ja auch die Hoffnung, dass sich Leute melden. In meinem Gebiet möchte ich eine Strecke planen. Wir haben jetzt Frankfurt dazu bekommen, Heilbronn im Süden haben wir jetzt auch was dazu bekommen. Tatsächlich haben wir jemanden, der in Hannover ab Linden eine Fahrt plant, also direkt vor unserer Haustür, eine Rennradtour. Ist auch schon auf der Webseite, kann man auch schon mal sehen, die wir gar nicht planen. Also obwohl es Hannover ist, plant es jemand anders, finde ich auch toll.
Naja, ich hoffe, dass wir dann vielleicht auch was dazu lernen.
Na klar, also... was ich auch schön finde, ist die ist noch nicht online, aber auch eine schöne Fahrt grenzüberschreitend, Deutschland-Niederlande, finde ich auch toll, freue ich mich auch drauf. Die ist noch momentan nicht fix und fertig geplant, kommt. Aber ja, wir kommen halt schnell über 11 Strecken jetzt schon, die wir anbieten. Und München soll auch eine Strecke kommen am Chiemsee. Viele Grüße. Und ja, Es ist auch ziemlich einfach. Also erstellt eine Strecke bei Komoot, schickt mir diese Strecke einfach rüber, also dem Vorstand.
Naja, aber wir haben ja letztes Mal noch gesagt, mit den Guides sind wir erstmal ein bisschen vorsichtig.
Genau. Ja, aber sind wir ja auch. Und ich kontaktiere, ich gucke mir an, ob die Strecke gut geplant ist. Ich rufe jeden persönlich an. Es ist jeder von den Leuten, mit denen ich mal wenigstens 5 Minuten gesprochen habe, hast du verstanden, dass du verantwortungsvoll handeln musst und diese ganze Leier. Was habe ich sonst für eine Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, den ich persönlich nicht kenne? Also bin ich mega oldschool unterwegs, lasse ich mir auch nicht die Butter vom Brot nehmen, dass ich einfach sage, mal kurz so ein Feeling dafür zu kriegen, dass er weiß, was wir mit dem Verein vorhaben und Rücksichtnahme wichtig ist und verantwortungsvolles Handeln. Und da habe ich ein sehr gutes Gefühl. Also tatsächlich, wir müssen ja unheimlich viel lernen, während wir den Job ausüben. Ja. Also, und ich habe jetzt auch die perfekte Lösung für die Kommunikation dadurch gefunden. Wenn ein Guide eine Strecke bei Komoot plant, dann ist das ja seine Strecke in seinem Komoot-Profil und nicht in irgendeinem anderen Komoot-Profil. Und da wir ja aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Kontakte herstellen können und E-Mail-Adressen und Telefonnummern verknüpfen, ist es ja super, da gibt es jetzt den Guide, nehmen wir jetzt mal Heilbronn, dann könnt ihr ja über Komoot kontaktieren und sagen, deine Strecke finde ich cool, ich komme auch um 11 Uhr, ich freue mich schon. Oder eine Rückfrage oder was. Das heißt, dafür ist ja eigentlich die Plattform Komoot, ich will gar keine Werbung für Komoot machen, aber dafür ist es ja da. Mhm. Also warum haben wir am Anfang uns einen Kopf gemacht, wie man die Leute zusammenbringt? Klar, bist du nicht bei Komoot, gibt es Schwierigkeiten zu kommunizieren, aber
da gibt es eine Direkt-Message oder was?
Genau, nicht Direkt-Message, kann schon jeder lesen.
Im Kommentar dann
fällt. Genau. Und das ist super. Da schreibst du rein, wie ich das ja auch mache. Hey, das ist, stollige Reifen wären angebracht, eine Untersetzung wäre angebracht, wir treffen uns um 11 Uhr. Und dann hat auch jemand, bei meiner eigenen Strecke im Deister, habe ich einen Planungsfehler gehabt. Habe ich gepennt. Also ich bin ja nicht unfehlbar. Und dann hat jemand da rein kommentiert und gesagt, denn hier bei dem Wegpunkt 68 zu 69, da hast du aber einen falschen Weg drin. Dann gucke ich mir meine eigene Strecke an und sage, ist ja krass, stimmt, da ist ein Planungsfehler drin. Und dann habe ich das korrigiert und dann, wie so ein Chat, ne?
Okay, aber um sich zu verabreden, ist es ein bisschen mit Kommentarfunktion, glaube ich, zu schwierig, oder?
Nee, finde ich ja super. Wenn jemand jetzt mich kontaktieren wollte bei der Deister-Tour und sagt, ich habe doch mal die und die Frage, eine oft gestellte Frage, wo soll ich übernachten und sowas, kann man ja alles wieder weglöschen. Ich finde das super. Und vor allen Dingen ist es ja
unheimlich. Aber jetzt um zuzusagen und abzusagen und mitzufahren,
nein, das ist dann doof. Nein, das nicht, aber um diese Kontaktsache zu pflegen, ja, da man kann ja bei Komoot halt Freunde pflegen und Freunde, Follower heißt das ja dann.
Ja, ja. Aber es gibt, glaube ich, keine Kommunikationsplattform, wo ich jetzt sage, ich mache eine Direct Message zum Veranstalter oder sowas.
Nee, Veranstalter wäre es jetzt in dem Fall ja auch nicht, aber
ja, oder zum Guide.
Man kriegt da schon ein ganz gutes Gefühl für. Okay. Und das finde ich ausreichend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden niemals wissen, wie viele Leute bei einer Ausfahrt dann auftauchen vom Verein. Das wird immer.
Ja, aber das ist ja was wir im Hinterkopf behalten müssen, ob wir da nicht auch was für finden. Weil das fände ich ja schon interessant zu wissen. Irgendwas, wo man sagen kann, ich sag zu, ich sag ab. Und damit man weiß, wie viele Leute kommen und das so ein bisschen einschätzen kann, fände ich schon nicht doof. Habe jetzt aber auch nicht die perfekte Lösung. Wir haben mal so eine App gehabt, die wir ausprobiert haben. Die lief aber nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Genau. Oder war zu kompliziert. Und wenn es da, weiß ich nicht, dann WhatsApp-Gruppen sind auch keine Option bei den ganzen Vereinsmitgliedern, ob wir auf der eigenen Plattform was haben. Dann, was immer ganz gut funktioniert hat oder was bei unseren eigenen Zwift-Veranstaltungen funktioniert, ist ja ein Strava-Club, wo man sagt, zusagen, absagen. Aber da können wir ja wieder nicht posten, weil ja nur Vereinsmitglieder angesprochen und eben nicht normale Strava-User angesprochen werden dürfen. Das ist dann wieder rechtlich eine Problematik. Sonst ist die Option, die auf der Webseite haben, schon cool. Dann und dann ist das Event. Daumen hoch, Daumen runter. Ich bin dabei oder ich bin nicht dabei.
Man kann natürlich den Aufwand betreiben, so ein Google-Dokument mit so einer Anmeldefunktion zu nehmen, so wie du es früher
oder
mal gemacht
Doodle
hast.
Oder Doodle oder wie das heißt, gibt's ja auch genau. Noch. Ne?
Aber ich will auch nicht momentan mit so überkandidelt irgendwas machen. Jetzt starten wir erstmal.
Vielleicht hat ja einer einen Tipp.
Genau.
Der sagte, das ist genau das, was ihr braucht. Im Grunde geht es nur darum, ein kleiner Link, wo man zu- und absagen kann und fertig.
Dass man ein Gefühl dafür hat, stehen da jetzt 5 oder 50?
Wie viele kommen, wer kommt, also mit vielleicht mit Vornamen, wer will mit Vornamen, wer will vielleicht sogar mit Vornamen und Nachnamen, weil sicherlich die Vereinsmitglieder ja auch untereinander gucken werden. Wenn ich dann weiß, ah, der und der fährt mit, dann fahre ich vielleicht auch hin und so weiter. Ja. Oder kann den nochmal direkt kontaktieren, Fahrgemeinschaft, was auch immer. Mhm. Na gut, wird sich alles ergeben, ist ja Learning by Doing.
Aber es ist jetzt schön, dass wir jetzt auch Strecken haben, die, wie gesagt, nicht nur im Norden des Landes sich abspielen, ja, sondern auch weiter südlich.
Okay, dann ein kleines Update, das hast du oder das kommt jetzt die Tage zur Spendenaktion.
Genau, also der Podcast wird ja heute am Mittwoch aufgenommen, aber kommt am Freitag raus und am Freitag guckt ihr gerne auch, während der Podcast raus ist, mal auf unseren Instagram-Account. Wir haben so ein ganz kleines Dankeschön-Video aus Afrika bekommen, wie die Leute dann auch diese World Bicycle Relief-Räder zusammenbauen. Und ich fand es eigentlich ja so unerwartet. Also ich hätte schon fast gedacht, niedlich ist das falsche Wort, aber also rührend. Rührend ist das richtige Wort, wo man sagt, ah ja, cool, wenn du so eine kleine, wer freut sich nicht über ein kleines 2-, 3-, 4-sekündiges Dankeschön-Video, und das habe ich noch ankommentiert, ist auf unserem Instagram-Account. Und für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, gerne nochmal den World Bicycle Leaf Podcast aus dem letzten Jahr hören. Einer meiner Lieblingspodcasts, meiner persönlicher Lieblingspodcast. Da hatten wir ja diese riesen Spendenaktion, wo wir 178.000 Euro eingenommen haben. Die ist leider jetzt natürlich vorbei. Wir haben logischerweise, wir verlinken das hier auch nochmal, eine neue Spendenseite aufgesetzt dieses Jahr. Wer diesen Podcast mag, wer meint, er will gerne irgendwie was Gutes tun, wir freuen uns darüber, wenn ihr auf der Seite dann irgendeinen Euro da lasst. Und das ist ja sowieso auch übrigens die Hintergrundsache von unserem Verein. Also werde ich ja oft immer noch gefragt, was kriege ich dafür, wenn ich 24 Euro Vereinsmitgliedschaft habe? Ja, du kannst frei an den Vereinsfahrten teilnehmen, aber das Coolste an der ganzen Sache ist, wenn wir einen Überschuss haben, wir spenden das Geld.
Ja. Okay, na gut, also dann bin ich auch gespannt aufs Video.
Ach, das ist doch nur 10 Sekunden, oder?
Ja, ich habe sogar schon heimlich geguckt.
Ja?
Sonst hätte ich ja nicht einen Screenshot hier einfügen können.
Nee, den Screenshot? Okay, ja, stimmt. Jetzt, wo du es.
Okay, UCI, E-Sports, Zwift, WM, wie auch immer das Ganze genannt wird.
War jetzt und ich habe.
War jetzt am Wochenende und im Gegensatz zur Corona-Zeit und sonst wie, ist es komplett vorbeigelaufen an mir. Wenn ich nicht irgendwo einen Blogartikel darüber gelesen hätte, hätte ich es nicht. Also, ich habe es im Nachhinein jetzt mitbekommen. Aber es war komplett weg. Es war nicht.
Du hast es nicht live.
Es war nicht präsent. Nee, es war nicht präsent. Und ich habe es wohl mal irgendwo erfahren, dass das demnächst stattfinden soll. Und das war jetzt am letzten Wochenende. Und weiß ich auch nicht, ob dieser E-Sports-Begriff so der richtige ist. Ob man da nicht mehr Impact hat, wenn man einfach sagt, UCI Indoor-WM oder was auch immer. Also ich komme mit.
Haben Sie den Begriff E-Sport verwandt?
Die heißt tatsächlich, habe ich das nicht hier im Hintergrund sogar irgendwie? Cycling E-Sports World Championships.
Aha.
Finde ich alleine vom Begriff schwer und schwer zugänglich. Weil E-Sports ist für mich rumsitzen und daddeln, was ich
genau.
Ich nicht runterspielen will.
Wo so ich, Fußballmannschaften und
genau,
so.
Genau, wo ich weiß, dass da ziemlich viele Skills erforderlich sind, das kann nicht jeder. Aber ich finde ja, dass das da ein kleiner Unterschied ist, ob man irgendwie, sie versuchen ja E-Sports den Begriff zu nutzen für ihre Rennen, halte das aber eigentlich für falsch, weil es halt doch was anderes ist. Es ist halt doch Indoor, es ist ein richtiger Sport in meinen Augen. Und sicherlich auch ein anderer Sport als der Straßenradsport. Also sicherlich kann man als Straßenradsportler da mitfahren, genauso wie man als Crosser vielleicht bei einer Straßen-WM fahren kann.
Und die dann logischerweise alle in Nationaltrikots unterwegs.
Genau.
Aha.
Ist sicherlich ganz cool. Sie haben dieses Jahr etwas anders gemacht. Ich habe mir das auch mal so ein bisschen aufgeschrieben. Es ist jetzt dieses Jahr, weiß ich auch nicht warum, wahrscheinlich Also mir gefällt es nicht so, muss ich sagen. Sonst war ja das Indoor-Racing war ja auch eine UCI-Strecke, wo es wirklich darum ging, eine Stunde zu ballern und irgendeiner hat dann am Ende gewonnen. Mit Hügeln drin und so weiter. Und ich habe es tatsächlich die letzten Jahre zum Teil, glaube ich, auch live verfolgt und fand es gar nicht so doof. Mit Ausreißversuchen und so weiter. Und jetzt ist es so, dass es halt drei sehr kurze Strecken gab. Erste Strecke, The Punch hieß die, 14 Kilometer lang. Die ersten 30 kommen weiter ins nächste, in die nächste Ausscheidungsrunde. Also der Rest scheidet aus.
Ach.
Victor Campenaerts als einer, den man noch kennt von den Namen, ist dann ausgeschieden. Bei den Männern. Dann The Climb, 8 Kilometer, 170 Höhenmeter, ist dann die zweite Strecke. Da fährt man zweimal so einen Hügel hoch, aber halt auch mit Volldampf, weil das halt ja nur kurzer Anstieg ist jeweils.
Ja.
Da bleiben dann am Ende 10 über. Also die letzten 10 kommen weiter. Und dann das Finale, 12,3 Kilometer mit 133 Höhenmetern. Also auch eher eine flache Strecke, die 133 Höhenmeter sind sehr seicht gewesen. Da ist dann sind dann 7 Leute ausgeschieden und dann die letzten 3 fahren dann das Ganze unter sich aus. Das war der Modus.
Und das ist die Weltmeisterschaft.
Das war dann, und der gewinnt, ist der
alle Weltmeister. Alle diese 3 Rennen.
Ja.
Ich hätte jetzt gedacht, es gibt ein 50 Kilometer Zwift-Rennen.
Genau, so war es früher. So war es früher und so hätte ich als Radsportler das gesehen, hätte ich gesagt, finde ich geil oder fand ich früher sogar ganz geil, weil du halt wirklich eine Stunde lang zugucken konntest und es ist was passiert. Und jetzt war es so, wo du gesagt hast, naja, dann scheiden die falschen Leute im ersten Rennen schon aus und dann gucke ich nicht weiter. Oder du, im ersten Rennen bei Zwift ist es ja wirklich, und dadurch, dass ich selber Rennen fahre, komme ich später nochmal drüber, ne, drauf. Das ist ja auch mal so, dass du auch mal einen Sprint verpassen kannst und dann bist du da halt im ersten Rennen ausgeschieden und war's das. Und die Bergfahrer müssen, wenn einer wirklich am Berg stark ist und wirklich bergauf ziemlich viel Watt treten kann, das war ja das zweite Rennen. Wenn der im ersten schon ausscheidet, hat er gar keine Chance, Weltmeister zu werden, weil der Berg ja erst im zweiten Rennen kommt. Da, wo er vielleicht hätte Erster werden können.
Wie gesagt, ich hätte jetzt gedacht, es wäre doch viel besser. Aber
weiß ich nicht. Ich sehe es kritisch. Ich glaube, da haben sie sich keinen Gefallen mitgetan, aber sie werden sich irgendwas dabei gedacht haben, um es vielleicht, naja, dann doch medial interessanter zu gestalten, weil dann die Leute sagen, ah, es sind mehrere Rennen und so weiter. Es passiert immer was, es schaltet jemand aus.
Aber könntest du denn sagen, dass sich das so und so viele Leute dann live angeguckt haben?
Ja, was haben wir denn? Ich habe das, Real Life habe ich hier. Das Real, wenn ich das richtig sehe, ist das jetzt, sind das 72.000 Leute, die sich das angeguckt haben.
Okay.
Das ist, weiß ich aber nicht, ob es auf anderen Kanälen auch war, aber das ist der offizielle Zwift-Kanal und der 3,5 Stunden lange Feed, wo das Herren- und Damenrennen drin ist, hat jetzt bis jetzt 72.000 Klicks, was ich für verschwindend wenig halte.
Dafür, dass Zwift so eine Riesen-Community
ist? Dafür, dass es die UCI-Weltmeisterschaft ist, ist es wenig. Also reden wir jetzt mal nicht von Zwift, sondern dass es halt eine Weltmeisterschaft ist, wo du ein Regentrikot, also du kriegst da ein echtes Regenbogentrikot oder?
Ach ja.
Dann dafür auch. Also fand ich ein bisschen schade, fand ich uninteressant so und vielleicht hätte man, um es spannender zu gestalten, hätte man sagen können, es waren ja auch nur 50 Leute auf der Strecke oder so, glaube ich. Dann hätte man vielleicht lieber, wie du sagst, lieber die 50 Kilometer und sagen können, nach der Hälfte des Rennens, die überrundet oder die ausgeschieden sind, gehen raus. Und das ist bei der echten WM meines Wissens auch oft so, dass wenn du, da wird ja am Ende meistens so ein Loop gefahren und wenn du hinten aus überrundet wirst, scheidest du aus. Das ist meines Wissens bei jedem Kriterium hier auch auf bei uns auf der grünen Wiese so. Wo man sagen könnte, na gut, damit hätte man noch eine Chance, irgendwie das Rennen spannend zu gestalten. Also ansonsten war es aus deutscher Sicht gar nicht so doof gelaufen, weil Platz 2 und 3 gingen an Deutsche, Jason Osborne und Mark Meding. Also die haben da ganz gut mitgehalten und Björn Andreasen aus Dänemark hat gewonnen. Mhm. Den Namen Osborne kannte ich schon. Das letztes Jahr hat er, glaube ich, auch sehr weit vorne gefahren. Gewonnen hat er, glaube ich, nicht. Und bei den Frauen war es dann los, die ganzen Namen habe ich mir aufgeschrieben. Letztes Mal hat irgendeiner gemeckert, dass ich mir die Namen nicht merken kann. Aber bei den Namen ist das auch kein Wunder.
Ich bitte dich.
Also egal, ob Männer oder Frauen. Also bei den Frauen eine Holländerin, Loes Aardegeest. Dann bei den, dann So Langham und Jacqueline Goodby aus den
USA. Das ist dann Platz 1, 2, 3.
1, 2, 3. Und von den Deutschen ist Tanja Ehrath und Hanna Ludwig, Merle Boni.
Das sind ja, hat man ja schon mal wahrgenommen. Und vor allen Dingen, auf welcher Platzierung dann bitte?
Ja, die sind nur die erste Runde und dann ausgeschieden. Ah. Also das heißt, die sind dann
dieser Modus,
unter den Top 30.
Aber dieser Modus, den finde ich tatsächlich befremdlich.
Ja, also, ja, stell dir das mal beim echten Radfahren vor.
Ja, ja. Naja, gut, also ich stelle jetzt hier die absoluten Quizfragen, weil ich ja gar nichts verfolgt habe davon.
Ja, die haben, ich weiß nicht, ich glaube, es geht um diese Gamification, um zu sagen, naja, wir wollen mehr Computerspiel sein. Aha. Weil auch die Power-Ups fand ich sehr strange, da gab es diesen habe ich nur gesehen, den Burrito. Ich habe das Rennen aber nicht komplett gesehen. Aber ich habe gesehen, dass dieser Burrito gezündet wurde, den wir in unserem Rennen zum Beispiel gar nicht drin haben, komischerweise, in den normalen Zwift-Ausfahrten.
Vielleicht verrätst du es mir nur ganz kurz. Burrito ist der...
Burrito ist, da machst du dich windschattenresistent sozusagen. Du fährst vorne weg und der Hintermann kriegt aber keinen Windschatten. Also ganz interessant. Der wurde immer gezündet im Sprint, damit die hinter dir keinen Windschatten von dir kriegen. Ah. Gar nicht so eine blöde Idee eigentlich, aber das war das eine. Und dann gab es bei diesem Bergrennen gab's den sogenannten Amboss, der macht dich 50 Kilogramm schwerer.
Für bergrunter aber.
Den musst du halt bergrunter genau dann einsetzen. Und wenn du den nicht einsetzt, dann wirst du halt bergrunter abgehängt. Mhm. Aber das war, da gab's beim Bergrennen gab es auch nur diesen einen Amboss, den du einsetzen konntest. Also irgendwie... Weiß ich nicht. Aber ich fand es trotzdem mal spannend, hier drüber zu sprechen. Und natürlich ist das vielleicht auch was, ich weiß gar nicht, gerne in die Kommentare schreiben. Das sind ja immer Hörer und Hörerinnen dabei, die sagen, ja, ich stehe da voll drauf, ich bin da voll im Thema drin. Vielleicht haben die noch was Schlaues dazu zu schreiben und sagen, ja, ich fand's geil oder ich fand's nicht geil. Also für mich war es, erstmal fand ich es schade, dass man es nicht so mitbekommen hat. Vielleicht ist aber auch dieser Funke, Peak Zwift ist vielleicht auch vorbei. Wir hatten einen Peak, ich weiß auch
gar nicht. Naja, ne? durch die Corona-Zeit hatten wir ja da gab es ja Teilnehmerzahlen, die waren ja gigantisch.
Ja, das Indoor-Training an sich wird vielleicht auch, hat ja einen Riesenboom erlebt und ist jetzt sozusagen, ist da und wächst nicht weiter und die Leute haben es wahrgenommen, nehmen das natürlich weiterhin als Training, aber die Rennen nicht mehr so wahr, keine Ahnung. Also ist ganz, ganz schwierig. Weiß ich nicht. Vielleicht sind wir auch nur zu alt und zu wenig in diesem Race-Feeling drin, dass wir es vielleicht deswegen auch nicht so interessant finden. Ich weiß es nicht.
Ja, also Zwift, ich fahre ja nur unsere Events. Die finde ich auch immer ganz kuschelig, weil es auch um nichts geht. Also für mich geht es ja um nichts. Ein Zwift-Rennen würde ich im Leben nicht fahren. Also was soll ich da? Ich bin auch nicht, kann da auch nicht mitmischen.
Naja, ich bin Zwift-Rennen gefahren schon immer. Deswegen, da würde ich jetzt mal kurz drauf eingehen, weil es ja vielleicht interessant ist, wie fährt man so ein Zwift-Rennen überhaupt? Jetzt sind unsere Events, theoretisch werden zum Teil von einigen Leuten heute Abend, ist übrigens wieder eins, falls ihr mitfahren wollt.
Ist der Scherz, den du letztes Mal schon gemacht hast, das dann immer in der Vergangenheit, ne? Das war dann.
Aber das nächste am 8. März, merkt euch das vor, am 8. März ist dann das nächste und wahrscheinlich eventuell auch das letzte Zwift-Event in diesem Jahr. Sei denn, wir ziehen nochmal eins
dieses
für
Frühjahr.
Dieses Frühjahr meine ich, genau, also diese Saison, wobei ich eventuell Anfang März, das müssen wir beide nochmal besprechen oder vielleicht mach ich das auch nochmal, vielleicht nochmal einen Wochenendtermin anbieten werde. Vielleicht machen wir nochmal so ein Highlight zu sagen, wir fahren einmal den Ventoux hoch auf Zwift, so wie letztes Jahr Alpe de Zwift. Mhm. Können wir noch entscheiden, entscheidet sich noch, aber aktuell ist der letzte Termin 8. März, der mit den Enjoy Your Bike Trikots gefahren ist, wo man auch das Trikot sich dann als Belohnung behalten kann hinterher. Aber eventuell gibt es noch eins, das besprechen wir noch und das wird dann hier auch noch auf den ganzen Kanälen bekannt gegeben. Naja, und das am Ende ist es so, das Zwift-Event, wo ihr jetzt vielleicht schon bei uns mitgefahren seid, ist ja auch so eine Art Event, da klicke ich mich rein. In unserem Fall gibt es eine Kategorie, wo ich mich reinklicken kann, die nennt sich, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, alle. Männer, Frauen von 1,0 Watt pro Kilogramm bis 6 Kilowatt pro Kilogramm im Schnitt. Und so weiter.
Jetzt, ich mache nur Plus, ich bin dabei.
Genau, weil wir haben auch nur dieses eine Pluszeichen. Wenn es jetzt, es gibt diese sogenannten, die echten Rennen, da gibt es wenn ihr die Companion-App aufmacht, gibt es immer so ein Event-Button, wo halt offizielle Rennen zu finden sind, die ihr anklicken könnt. Und da, Ja, damals, als ich damit mal angefangen habe, das ausprobiert habe, da klickt man halt irgendwas an und hat keine Ahnung, was man da anklickt, weil irgendwer ein Rennen anbietet. Das kann ein Zeitfahren sein, das kann ein normales Rennen sein. Und da gibt es ganz oft die Kategorisierung nach A, B, C, D und E, glaube ich.
Damit könnte ich schon mal nichts anfangen.
Ja, das wird ganz gut erklärt, weil die A-Leute sind die, die, glaube ich, ja, frag mich nicht nach den Wattzahlen, ob man die sogar vielleicht angeben kann. Das sind meistens dann über 4 Watt pro Kilogramm. B ist dann irgendwie 3,5 bis 4 Watt pro Kilogramm. Nagelt mich nicht fest, irgendwo, das seht ihr dann da schon. Ne? Und dann, wenn du C machst, dann bist du vielleicht bei 3 bis 3,5 Watt pro Kilogramm, die du treten kannst und so weiter. Und bei D ist es dann irgendwie 2 bis 3 Watt pro Kilogramm. Das heißt, man hat zumindest die Chance zu sagen, ich klassifiziere mich in eine Leistungsklasse rein, mhm, und habe da die Chance, wenigstens auch die schnellen Gruppen oder eine Gruppe mitzuhalten. Mhm. Weil wenn das alles quer durcheinander läuft, dann musst du halt gucken, wo du bleibst. Ne? Mhm. Bei den ganz großen Events, Tour of Watopia und so weiter, Tour de Zwift, sind ja auch sozusagen Rennen, obwohl es jetzt nicht offiziell als Rennen deklariert ist. Aber da kann man ja auch im Rennmodus fahren. Da ist es aber wiederum anders aufgeteilt. Da ist A die lange Strecke, B ist eine mittlere Strecke, C die kürzere und dann nochmal die bei Frauen genau das Gleiche. Ich weiß gar nicht, wie sie das da aufteilen. Also das kann man sich dann immer aussuchen. Und dann klickt man sich da rein, steht an der Startlinie und fährt dann mit. Also dieses mit dem ABC ist natürlich auch so, wenn ich jetzt 4 Watt pro Kilogramm treten kann in einem Rennen und melde mich bei unten bei D an und versuche, denke, ach, ich bin ja ganz stark und möchte da gewinnen. Da gibt es auch irgendwelche Algorithmen, die dann verhindern sollen, dass du als starker Fahrer denn irgendwie diese schwachen Rennen gewinnst, in Anführungsstrichen, die schwächer besetzten Rennen. Naja, so ist das Ganze strukturiert. Und ich merke schon, dich interessiert das brennend, ne?
Ich bin fasziniert ich bin eigentlich fasziniert im Hintergrund, wo ich denke, dass warum sollten Leute da schummeln wollen, wenn sie halt starke Fahrer sind und sich absichtlich in der schwächsten Gruppe anmelden, um dann das Rennen zu gewinnen. Das ist mir ziemlich fremd und nicht, dass es mich nicht interessiert, aber wo ich immer denke, ja, ist das nicht ein Klassiker von E-Sport? Weil auf der Straße würde es das so nicht geben. Hm. Und beim E-Sport, es tut mir auch leid, dass es so ist, aber das hat dann immer sofort den Faktor, hat jemand sein falsches Körpergewicht eingegeben. Bei so einer Weltmeisterschaft muss das alles genormt sein mit dem LAN-Anschluss und was weiß ich nicht alles, wo ich immer denke, ist das nicht, um was geht es? Die verdienen ja trotzdem nicht ihren Lebensunterhalt damit. Bei diesen Zwift-Rennen, die du jetzt mitfährst.
Ja, ja, ja.
Also,
wenn, na gut, da gibt's auch
wenn
Gruppen,
da jetzt einer schummeln würde, dann beschummelt er sich ja nur selber.
Ja. Also da gibt's ja Gruppen, hier unsere Aline Barre, die hier zu Gast war, die fährt ja fürs Wahoo-Lecol-Team oder so ähnlich.
Die ist da sehr aktiv.
Und die
also
fährt
viele
dann,
Grüße gehen raus.
Ich meine aber, das sind auch geschlossene Rennen, wo nicht jedermann einfach sich reinklicken kann. Da geht's richtig darum, mit Bundesliga-Fahrerinnen oder Fahrern dann gemeinsam das Rennen zu bestreiten und zu gewinnen. Oder eben auch nicht oder gut abzuschneiden.
Wenn du mich fragen würdest, was finde ich denn wirklich spannend? Ich will dir da ja auch nicht zu nahe treten, aber Talente erkennen über Zwift, das finde ich spannend. Dass Leute praktisch entdeckt wurden, weil sie bei Zwift starke Fahrerinnen, starke Fahrer geworden sind und dadurch für den echten Radsport, na, wie nennt man das, Talentsuche gefunden wurden. Das finde ich ganz baff. Ja. Dass du praktisch am Arsch der Welt in Australien irgendwo ein starker Radfahrerin oder Radfahrer bist und dann aber entdeckt wirst von den großen Teams und sagst, ja Mensch, da.
Ja, aber das waren, glaube ich, das waren doch richtig so Camps, so nach dem Motto, wo dann über eine längere Zeit beobachtet wurde und Zwift Academy, glaube ich.
Genau, der Begriff ist mir nicht eingefallen. Ja. Genau, aber sowas finde ich spannend. Diese Hobbyrennen, wo du dann mitfährst, also ich verstehe das, aber
naja,
dieser Schummelgedanke ist ja, da wird doch auch nichts überprüft, wenn da einer 60 Kilo statt 100 eingibt. Körpergewicht.
Ja, ja, also es wird schon irgendwie, ich glaube, man jetzt mittlerweile ist ein Pulsmesser required, also dass sie da so ein bisschen gucken. Ich kann auch gleich mal drauf eingehen, ich fahre ja bei so einer Serie mit, die geschlossen ist, wo nicht jedermann mitmachen kann.
Was heißt nicht jedermann mitmachen, wenn ich das morgen will? Ich habe doch einen Zwift-Account.
Ja, aber das ist so wie unser Event, ohne den Link kannst du dich da nicht anmelden.
Okay.
Na, also es gibt Rennen. Das ist so wahrscheinlich genauso wie bei Aline Barre. Es ist so, in dem Fall, wo ich mitfahre, das nennt sich ZTS Race Series. Da sind auch nicht viele Leute drin, so 200 Leute oder sowas. Da fährt meines Wissens die Radbundesliga drin. und die ganzen Triathlonvereine. Und ich bin da über meinen Triathlonverein, über meine Mannschaft im Triathlon, die Landesligamannschaft oder wie auch immer das jetzt heißt mittlerweile, bin ich da irgendwie mit reingerutscht und fahre im Winter alle 4 Wochen so ein ganz kurzes Rennen mit. Und das finde ich eigentlich so ganz nett, weil es so ein bisschen aus Vereinssicht, ein bisschen Mannschaftszusammenhalt, man fährt da mit. Ich habe da, es ist ein bisschen von der Leistung. Dieses ZDS ist natürlich so, da sind Bundesliga-Fahrer dabei. Also die erste Gruppe konnte ich bisher noch nie halten, aber dann freut man sich halt vielleicht die zweite zu halten. Und das ist eigentlich eine ganz witzige, schöne Sache. Und es ist halt auch wirklich was, wo man sagt, okay, da habe ich einen Samstag, das ist bei mir ein Samstagvormittag, wo ich weiß, da muss ich auch fit sein oder möchte ich auch fit sein und gebe mal alles, was ja nicht doof ist. Einfach als Anreiz, anstatt zu sagen, naja, jetzt alleine ein Intervalltraining zu machen, so machst du halt mal wirklich ein All-Out-Fahren für eine Stunde oder für noch nicht mal für eine Dreiviertelstunde oder nur 35 Minuten und das macht mir schon Spaß.
Und letzte nochmalige Frage, weil ich es nicht ganz konkret, reicht es, wenn dir praktisch der Link geteilt ist und du bist dabei? Also könntest du jetzt auch sagen, ja, denn damit du auch mal eine Vorführung kriegst, wie das läuft, ich schick dir mal den Link, dann bist du auch mal dabei. Oder nein, jemand muss dich wirklich eintragen, damit du dabei bist. Sagen hier, ja, der ist in der Leistungsklasse, der darf da mitmachen. Oder ist es wirklich,
also ich schätze,
bei unseren Events, das können wir ja auch nochmal klar machen, reicht es ja, wenn du den Link weißt. Ja. Und wir veröffentlichen ja unseren Link auf zwift.enjoyyourbike.com, da ist immer der Link drin. Und das ist ja, finde ich, ja ziemlich einfach. Ja,
in dem Fall wird der Link an die registrierten Fahrer rausgeschickt, die dann diesen Link klicken können. Ich schätze, wenn ich dir den geben würde, könntest du dich da auch einklicken.
Will ich ja nicht, aber es war jetzt nur die Frage.
Ja, aber es macht irgendwie keiner. Es ist ja irgendwie kontraproduktiv. Und dann gibt es auch eine Namenskonvention. Hat vielleicht auch der eine oder andere bei mir im Zwift-Account schon gesehen. Dann heiße ich halt mal für einen Tag L.H. 96, also weil ich bei Hannover 96 Triathlon bin, L für Landesliga, glaube ich. Du
änderst deinen Namen an dem Tag?
Genau, du musst dann, und das ist bei vielen Rennen so, dass man ein Kürzel vorne wegstellen muss.
Aha.
Ne, dass man wirklich sagt, eckige Klammer und so weiter, das hat sich bei Zwift auch so eingebürgert, dass man dadurch erkennbar ist, sodass dann die Leute um einen rum erkennen, der fährt für die L für Landesliga, eins, glaube ich, für erste Bundesliga, zwei für zweite Bundesliga, R für Regionalliga. Und dann weißt du, wenn du neben lauter Rs rumfährst, dass du dich nicht ganz blöd bist mit deinem L. Und weiß ich nicht, also dass man zumindest sich so ein bisschen einordnen kann. Und das ist bei vielen, bei vielen anderen Rennen auch so. Dann sieht man oft ZRG, Zwift Racing Group. Da sind dann auch Leute, die sich organisieren, Mannschaften, die sich organisieren, die haben dann auch so ein Mannschaftskürzel drin.
Das habe ich bei uns auch schon mal gesehen, habe ich auch schon mal gefragt, genau, was das soll. Ich sagte, es ist Zürich.
Nee, ich meine, es ist Zwift Racing Group, aber das ist auch, glaube ich, ein relativ großes Ding. Und ja, ich persönlich lösche das dann später wieder raus, wenn ich einfach so unterwegs bin, weil ich dann lieber mit als Ingo Quendler fahre. Aber das ist so ein Punkt, der so ein bisschen gängig ist.
Das ist unsere Fahrt, okay.
Genau, das ist unsere Fahrt. Und ja, also das ist, wie gesagt, man kann einfach so an Rennen teilnehmen. Und vor 2, 3 Jahren habe ich das gemacht. Das war für mich so, einfach mal sich anstrengen. Ne? Zu sagen, ich fahre da mit. Und das war dann auch vielleicht eine Tour de Zwift oder letztes Jahr die Watopia-Tour, wo ich gesagt habe, okay, ich versuche irgendwie, bei Watopia-Touren fahren dann 1-2.000 Leute mit und ich versuche
so
dann irgendwie.
So viele.
Ja, ja. Da fahren dann richtig viele mit. Da gibt es aber auch nicht diese ABC-Klassifizierung. Da geht es ja dann um Streckenlängen nur. Und
Männer, Frauen gemischt?
Weiß ich gar nicht. Bei der Tour de Zwift weiß ich gar nicht, ob die gemischt sind oder separat war. Bin ich mir nicht sicher. Aber das ist, kann man alles so festlegen als jemand, der so ein Rennen organisiert. Und ja, dann hat man irgendwann so ein Gefühl dafür, na gut, Top 100 kann ich vielleicht schaffen oder Top 500 kann ich schaffen, was auch immer. Und dann versucht man da irgendwo eine Gruppe zu finden, da mitzufahren und strengt sich vielleicht ein bisschen mehr an, als wenn man alleine rumgegurkt wäre. Und hat vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen dieses Gefühl wie so ein Jedermann-Rennen oder wie so eine RTF. Ja, man gibt ein bisschen mehr, als wenn man alleine rumgefahren wäre. Das ist aber jetzt so für mich gar nicht mehr interessant. Diese ZTS-Serie ist dann wieder was, wo man sagt, okay, da ist es schon so. Als Mannschaft, dann wird man als Mannschaft gewertet, die ersten drei. Und dann macht es dann auch mal Sinn zu sagen, na gut, ich trete mal rein und freut sich dann, wenn man als Mannschaft vielleicht einen Erfolg feiert oder so. Wie das halt so bei ist. Aber auch alles natürlich so, verdient man kein Geld mit, ist Hobby weiterhin. Aber eigentlich zumindest eine Option mehr zu sagen, na ja, ich setze mich vielleicht einmal mehr hin zu trainieren, damit ich nicht ganz doof aussehe bei dem Rennen und das Rennen vielleicht auch zu nutzen, um mal ein bisschen über die Komfortgrenze rüber zu gehen.
Der Unterschied zwischen deiner Indoor-Fahrt und meiner Outdoor-Fahrt, das war auch irgendwo mal gefragt und ich glaube, Mike Kluge hatte sogar gesagt, dass er glaubt, dass man schon ein härteres Training hat, wenn man draußen fährt. Da bin ich mir gar nicht sicher, weil was du schon selber gesagt hast, wenn du samstags morgens nach dem Frühstück dann weißt, du hast ein Zwift-Rennen und machst ein All-Out, ist ja völlig das Gegenteil zu dem, wenn ich jetzt da hier irgendwo mit meinem Gravelbike draußen unterwegs bin. Eins ist mal ganz klar, morgens 10 mache ich auf gar keinen Fall mit dem Gravelbike All-Out. Da mache ich erstmal Socializing und ich fahre erstmal den Croissant weg, ne? Erstmal ganz entspannt bleiben. Naja, aber es ist ja von der Härte, glaube ich ja schon, ich bin da ja nicht, aber ich glaube ja schon, wenn man sich über 3 Monate möglichst schnell, möglichst krass verbessern will, dann führt der Weg von dem Trainingsprogramm an so einem Indoor-Trainer, ich würde ja schon fast sagen, auch wenn ich es nicht mache, nicht mehr vorbei. Das ist ja wesentlich intensiver und wesentlich kontrollierter und eins ist ja auch klar, da werde ich ja dann neidisch. Erreichst du in deiner Stunde, die du morgens von 10 bis 11 hast, in einer Stunde am Ende des Tages den gleichen Kalorienverbrauch, den ich in 5 Stunden bei kalten Temperaturen habe, ist ja schon krass. Ich könnte ja auch sagen, naja, ich bin jetzt der Familienpapa, was soll ich mir den ganzen Samstag oder Sonntag um die Ohren hauen? Eine Stunde mit 280 Watt könnten es ja auch sein. Und dann hast du 4 Stunden mehr Zeit für was anderes. Also ich verschließe mich der Sache nicht.
Ja, also dieses Indoor-Training ist ja immer ein bisschen kürzer.
Und intensiver.
Ich mache ja jetzt momentan auch viel mit diesen Enduco-Trainingsplänen. Das heißt, für mich ist Indoor-Training entweder eine Regenerationseinheit, wo ich halt meine Wattzahl mit Puls 120 fahre oder eben halt ein blödes Intervalltraining, wo ich hinterher vom Rad steige und denke, was war das denn? Also das habe ich auch schon erlebt. Ne? VO2 Max ist, also dieser Max ist nicht der beste Freund von mir, aber hinterher schon, aber währenddessen nicht.
Aber das hast du ja auch, wenn du Leichtathletik wenn du auf der
Bahn
läufst.
Genau, das ist Laufen auf der Bahn.
Da kriegst du schlechte Laune und nachher war es dann aber geil.
Ja, also mir macht es ja Bock dieses Jahr. Deswegen ist ja dieser Unterschied, dass ich momentan da auch relativen Bock drauf habe. Diese Rennen sehe ich ein bisschen dahingehend kritisch. Ich mache das jetzt. Ich habe aber auch bei Enduco eingetragen, an dem und dem Tag ist ein Rennen, damit ich nicht mich überbelaste und ins Übertraining gehe. Ich habe schon Jahre gehabt, wo das neu war mit diesen Rennen und wo ich dann dachte, das ist ja geil. Und auch letztes Jahr die Tour auf Watopia, fahre mal alle 2-3 Tage so ein Ding mit 250, 300 Watt.
Ja, hast du vielleicht ein bisschen wenig Recovery.
Und dann hast du aber auch 3 Tage keinen Bock mehr Sport zu machen danach. Und das ist wirklich etwas, wovor ich hier auch nochmal in aller Form warnen müsste. Wenn ihr da Bock drauf habt, ich bin ja der Meinung, so zumindest in unserem Hobbybereich, vielleicht alle 3-4 Wochen muss da reichen. Wenn ich jetzt voll im Saft strehe und Rennfahrer bin, lache ich darüber. Jede Woche kann ich so ein Rennen fahren. Ne? Aber ich glaube, in unserem Alter und so weiter und in unserem Fitnessgrad, seid da vorsichtig. Da haben sich auch viele schon in den Burnout reingefahren. Ja, also das ist so die Gefahr, die man bei sowas haben kann. Dass man wirklich sagt, okay. Und dann als kleinen Tipp noch, jetzt hört sich das für viele vielleicht schon kompliziert an, so ein Rennen mitzufahren. Wenn ihr dann in diese Ranglisten rein wollt und tatsächlich gucken wollt, wo ihr wirklich steht, da zählt dann nicht nur diese Zwift-Rangliste, wo ihr drin seid, bei den privaten Rennen schon, aber nicht bei diesen offiziellen. Dann musst du dich halt noch bei zwiftpower.com anmelden und da einen Account anlegen.
Was ist das?
Das ist eine Webseite, die hintergeschaltet ist zu diesem ganzen E-Sports-Rennen und so weiter, die dann Ranglisten führt und Statistiken, welche Rennen du wie gefahren bist und wenn du irgendwo Serien fährst und sonst wie. Altersklassen werden da noch ausgewertet. Es ist mal wichtiger, mal unwichtig, wenn ihr jetzt einfach sagt, ich probiere mal so ein Rennen aus, müsst ihr euch da nicht anmelden, aber eigentlich, und ich meine, dass die Zwiftpower.com-Seite dann auch die Seite ist, wo sich eine ZRG oder andere Vereine dann auch tummeln und als Verein organisieren, wo man dann sagt, hier Mannschaft so, dann kann man auf dieses Kürzel klicken und finden, welche Mannschaft wem gehört und so weiter, ist dann der nächste Schritt. Aber es ist halt, ich finde, es ist nicht doof gemacht für den Freizeitfahrer, der einfach mal Bock hat, ein bisschen Rennfeeling zu kriegen. Also das ist ja viel, viel einfacher und viel ungefährlicher als irgendwie hier irgendwie die Cyclassics mitzufahren, wo du hinter jeder Kurve denken musst, du liegst auf der Nase, ne? Also du kannst verletzungsfrei sagen, ich fahre mal all out mit dem Fahrrad, ohne dass ich Angst haben muss und kann mich mal messen. Dann ist es cool, dann ist es trotzdem was ganz anderes als draußen zu fahren und du musst, ich habe ja auch Freunde, die dann das erste Mal so ein Rennen mitfahren, auch bei dem ZTS, der jetzt da mitgefahren ist. Wenn du nicht weißt, wie du Zwift-Rennen fahren willst, verlierst du ja schon am Start. Du denkst, ach, wir fahren jetzt mal das Croissant weg. Ja, das ist bei Zwift-Rennen. Da ist
gleich 300 Watt auf dem Pedal.
Volles Programm. Also nicht 300 Watt, sondern 500 Watt.
Beim Start.
Ja. Dann musst du halt wirklich mit deinen zwischen 300 und 500 Watt sehen, dass du, ja, wenn du stark bist, versuchst du natürlich die erste Gruppe zu halten. Ich bin mehr so ein Typ für die zweite Gruppe. Dass die halte ich auch relativ stabil, aber auch die muss ich irgendwie halten, beziehungsweise möglichst lange in der ersten Gruppe bleiben, damit ich dann die Chance habe, in der zweiten Gruppe dann zu landen. Also es ist krass, also musst halt Vollgas los und hoffen, dass sich nach 2-3 Minuten, dass sich so beruhigt, dass du im Windschatten mit 250 Watt vielleicht weiter mittreten kannst, also dann ein bisschen wieder Luft holen kannst. Und dann ist es noch so, wenn du eine Gruppe halten willst und dann weißt du, dann kommt irgendwann der Anstieg, dann musst du halt auch irgendwie im vorderen Drittel sein. Wenn du irgendwie hinten in der Gruppe bist und der vor dir reißt ein Loch, ist aber beim echten Rennen auch so. Vor dir wird ein Loch reicht und du kommst, dann musst du den ja erst überholen, um wieder an die Gruppe ranzufahren und das ist bei Zwift ganz oft nicht möglich. Dann bist du raus. Ne, wenn denn, ne, das heißt, wenn du da nicht das erste Dritte halten kannst und bist so mit Zunge raus hinten am Ende der Gruppe, dann bist du halt auch irgendwann wirst du eingeholt. Und dann wird es auch ganz schwierig, wenn dann die Gruppen von hinten kommen. Musst du auf und dann wartest du vielleicht. Das ist ja im echten Leben auch so. Wartest auf die Gruppe, die von hinten kommt, hoffst du, dass du da mitfahren kannst. Musst du Vollsprint fahren, wenn die ankommen. Siehst du, die sind noch 10 Minuten dran und dann musst du schon anfangen, Fahrt aufzunehmen, damit du überhaupt eine Chance hast, bei dem Windschatten mitzufahren. Also das ist dann schon strategisch relativ crazy. Jetzt hatte ich das ZTS-Rennen letzte Woche, wo ich eigentlich auch so ganz, ganz fit war. War es auch so, ich habe die erste Gruppe relativ lange gehalten, und dann war aber dieser Zwift-Com-Anstieg, wo es berghoch geht, wo ich dann abgehängt wurde. Und dann bin ich in der zweiten Gruppe gelandet und dann ist es nicht schlau, in der zweiten Gruppe den dicken Macker zu spielen und vorne zu fahren und immer Druck zu geben. Dann musst du halt einfach sehen, dass du schlau fährst. Möglichst wenig vorne im Wind stehen, möglichst Windschatten und das ist ein relativ krasses Austarieren aus die richtige Wattzahl treten und so weiter, weil wenn du zu viel trittst, bist du vorne, wenn du zu wenig trittst, hast du wieder die Chance abgehängt zu werden, das geht schneller als man denkt, dann kommst du auch nicht mehr ran. Also es ist ganz interessant, ich hoffe, das habe ich jetzt nicht zu viele Leute mit gelangweilt, aber wer da mitfahren will, der hat ja zumindest schon mal ein paar Tipps gekriegt.
Für mich ist es zu kompliziert und ich bin nicht in der Liga.
Ja, also, sag mal so, C kannst du locker mitfahren, theoretisch, oder in D sowieso. Wenn du wolltest, könntest du es mal ausprobieren. Aber du hast natürlich auch gar nicht diesen, nicht annähernd den Anreiz. Für dich ist Radfahren was anderes.
Ne? Aber das macht es da vielleicht dann auch okay für den Podcast.
Ja. Nee, deswegen, also das ist ja immer Geschmackssache, der eine so, der andere so.
Aber ich freu
mich. Das ist das Schöne am Radfahren.
Aber
wir haben ja noch eine Sportart mehr durch Zwift bekommen, zu Gravel, Mountainbike, sonst wie. Und das haben wir auch im Podcast schon besprochen, wie geil das ist, egal welches Rad ich aus dem Keller hole, ob es das Rennrad, Gravelbike mit dünnen, mit dicken Reifen. Ich habe immer das Gefühl, eine andere Sportart zu machen, obwohl es eigentlich mal die gleiche ist. Und das immer mal wieder eine Abwechslung zu haben.
Und ich habe das so oft im Podcast gesagt, sage ich auch, jetzt ist es zwar schon Vergangenheit, wenn der Podcast rauskommt, aber noch in der Zukunft, während wir hier sitzen und aufnehmen. Aber heute Abend, ich glaube, du hast ein Kriterium rausgesucht mit dem Rundenfahren, finde ich total super.
Ja, also du machst die Sprints, ne?
Nee, also was heißt, nee, die Sprints, ich habe ein bisschen Schnupfen, da bin ich jetzt auch, aber dann fahre ich da eben mit irgendwelcher 180 Watt und brauche mir einfach auch gar keinen Kopf machen.
Ja.
Also das ist auch wirklich gut, dann kommst du um 20 Uhr dahin, machst dir gar keine Platte, fährst du artig. Klar könnte ich dann sicherlich auch mal völlig aus der Komfortzone rauskommen und mal eine Runde.
Ach, den einen oder anderen Tag hattest du auch schon mal, wo du gesagt hast, heute trete ich mal rein. Und das habe ich auch gehabt. Manchmal fahre ich da gemütlich mit.
Genau, aber ich brauche mir jetzt überhaupt nicht ein nervöses Gedankenspiel haben hier, während wir den Podcast aufnehmen. Oh, heute Abend, da muss ich aber zeigen, wo der Haken ist. Brauche ich doch gar nicht.
Nee.
Es geht doch um nichts.
Naja.
Sehr schön.
Na gut, dann kommen wir zu unserem Hauptthema sozusagen. und zwar aufgrund einer Kundenfrage von Alexander aus Berlin.
Ja, ist doch mal
schön. Manchmal ist so ein, also es kommt ja selten vor, manchmal ist da so eine E-Mail, wo man sagt, oh, die jetzt zu beantworten, wird mir zu lang.
Nehmen wir sie im Podcast rein.
Und dann habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich gar nicht doof für einen Podcast. Und dann darüber hinaus ist das vielleicht auch ein Thema, was man mal wieder ansprechen kann. Also viele Grüße nach Berlin an Alexander. Ja, ich habe jetzt nicht die gesamte E-Mail, die war ein bisschen länger. Ich habe mal so ein paar Fragen hier rausnotiert, die für ihn wichtig waren. Wie nutze ich effizient mehrere Laufradsätze?
Also am Rande vielleicht mal, können wir ja glaube ich so sagen, er hat es da geschrieben, er ist Student, hat ein Bike mit 4 Laufradsätzen.
Genau. Und ja, da ist halt die Frage, die Hauptkernfrage, wie nutze ich effizient meine vielen Laufradsätze, auch was den Verschleiß und so weiter angeht. Er hat einen sportlichen Gravelwagen-Rahmen, hat jetzt gar nicht geschrieben was, aber den nutzt er für, sowohl für lange Bikepacking-Reisen, schnelle Rennradtouren und auch Cyclocross-Rennen. Aber Rennfahrer, er ist Rennfahrer, ne? Also ist auch jetzt nicht nur der Freizeitfahrer. Ein Laufradsatz mit 25 mm Rennrad-Slicks, Clincher mit Latex-Schläuchen, 18 mm Maulweite, also wirklich was Klassisches. Dann ein 40 mm Gravel- und Bikepacking, Tubeless, 24 mm Laufweite. Und zwei Cyclocross-Laufräder, einen für trockene, einen für nasse Bedingungen.
Was auch schon krass Millimeter. Ist.
Ja, also das heißt, er nutzt, also für ihn ist Cross dann schon auch nicht hier Cross-Freizeit-Cross, sondern wenn du da schon für trocken und nass.
Dann hat man, ist man schon sehr speziell unterwegs.
Unter einem Bar durch die Gegend fährt. Ich weiß gar nicht, ich hätte jetzt nicht geschrieben, ob's.
Aber das Erste,
mit was… Mit Maulweite, das bedeutet, zumindest fährt er kein Schlauchreifen im Cross. Alles DT Swiss Laufräder, hier steht's. Und GRX Zweifachkomponenten.
Das Erstaunliche ist ja erstmal, wo du vorhin sagtest, wie schön das ist, dass wir mit dem Indoor Bike auch ein, in Anführungsstrichen, Bike dazu bekommen haben, wie schön das ist, dass wir dank der Scheibenbremse und den Rahmen, die wir heute haben, sagen, also dass er ja auch als Kunde und ihr, wenn ihr jetzt den Podcast zuhört, auch sagen könnt, ja, wie cool das eigentlich ist, das müssen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben einen sportiven Rahmen und von Bikepacking bis zu Cyclecross-Rennen machen wir das mit dem Rahmen. Das ist ja unvorstellbar. Früher gab es dieses schöne Reiserad mit vorn und hinten bepackten Ortliebtaschen am Lowrider und etc. Damit fährst du doch kein Rennen. Also die Möglichkeit war dir ja gar nicht, das war definitiv das eine das Reiserad und das andere das Cyclocross-Sportrad. Geschweige denn Rennrad auch, ne? Und dass man mit dem einen Rahmen 4 Sachen abhandeln kann, ist ja unser Dauerthema, Ingo, was uns eigentlich die letzten 5 Jahre begleitet, seitdem wir irgendwie mal gesagt haben, Mensch, ist eigentlich gar nicht so doof, so ein Gravel zu nehmen, wo ich ja auch sage, mache ich da Rennradlaufräder rein, habe ich ein Rennrad. Und ja, deswegen ist es ein schönes Auffrischung.
Genau, und was ganz interessant ist, ist hier ja dieses Competitive-Thema, was wir gar nicht haben. Wir haben ja eher so freizeitmäßig, ich fahre mal Stiefzeit auch mit Rennradlaufradsätzen hoch und fahre dann nebenan mit meinem Mountainbike-Laufradsatz ein bisschen die Trails.
Aber er hat diesen Anspruch.
Genau, und das ist definitiv interessant. Und ja, seine Kernfrage ist ja eigentlich, wie managt man den langfristigen Verschleiß? Und das wäre jetzt vielleicht auch das Erste, was wir vielleicht mal besprechen können. Ja, er schreibt jetzt hier, Kette will er versuchen, alle 2.000 bis 3.000 Kilometer zu wechseln, Laufradsets, Kassetten durchtauschen. Es war sogar seine Idee, jedes Mal die Kassette ab und dran zu schrauben, aber.
Naja, also es muss ja erstmal, wenn man viele Laufradsätze hat und auch jetzt nicht nur für seinen Fall, sondern selbst wenn man jetzt sagt, ich bin der User, der hat 2 Laufradsätze, einen klassischen Rennradlaufradsatz und vielleicht irgendwas fürs Gelände, dann muss das ja convenient von der Zeit sein. Also am Ende des Tages will ich ja nun wirklich nicht mehr als 5 Minuten damit mich aufhalten. Ne? Also Vorderrad raus, Hinterrad raus, reinmachen den Kram, vielleicht ein bisschen die Schaltung nachstellen. Dann muss das einigermaßen vernünftig laufen. Und wenn man dann sagt, man nimmt auch noch eine Kassette ab von dem einen Laufradsatz und montiert die auf den anderen Laufradsatz drauf, da würde es mir gar nicht so um den Verschleiß von Gewinde rein und rausdrehen, wenn es jetzt RAM ist oder vom Abziehen. Da würde ich jetzt noch 5 gerade sein lassen, aber der Aufwand zeitlich wäre ja schon nicht hinnehmbar. Mhm. Ja, also, und im Zeitalter von Kettenschlössern ist es natürlich vielleicht noch zumutbar, Das würde ich aber auch so 50-50 sagen, da wäre ich nicht entschieden, dass ich sage, ich wechsle nicht nur das Hinterrad mit der Kassette, sondern ich habe die passende Kette mit der passenden Kettenlänge. Da schlage ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe, dass ich sage, okay, ich weiß, wie ich das machen kann, mit dem Kettenschloss aufmachen und schnell wieder zuschließen. Ich muss ja nicht nieten. Den Weg würde ich vielleicht noch gehen, weil eine Kette aufspeisen und wieder mit dem Kettenschloss zumachen, wenn du das geübt hast, ist das auch wirklich nur die Minute und dann fertig vorbereitet hast. Das wäre in meiner Welt wäre das schon der Idealzustand.
Aber doch nur notwendig, wenn ich unterschiedliche Ketten fahre. Also unterschiedliche Ritzel, also
genau, aber Übersetzung. Jetzt nehmen wir mal an, das ist natürlich bei vielen Leuten der Fall. Du hast eine härtere mit weniger großen Ritzel Kassette für Rennrad und dann hast du vielleicht für bergige Touren halt so eine, wir nennen das ja immer Pizzateller, ne? Da musst du dann vielleicht die längere Kette haben. Aber vom Verschleiß her, Kette und Ritzel gleichzeitig zu wechseln, das wäre schon sehr, sehr wünschenswert, wenn er den Weg gehen will. Definitiv.
Und auch wenn er die gleiche Übersetzung fährt.
Auch wenn er die gleiche Übersetzung
einfach
fährt.
Einfach damit die Kette zum Ritzelpaket
genau,
passt.
Genau, genau. Weil die Schwierigkeit, die man natürlich hat, ist, dass die Kette hat dann, keine Ahnung, irgendwann mal 3000 Kilometer runter, aber verteilt auf die ganzen Ritzel. Dann wechselst du die Kette wieder. Das kann man machen, also rechtzeitig die Kette fahren, bloß nicht 3000 Kilometer auf die Kette machen, wäre dann meine Antwort, meine Empfehlung.
Also eher bei 2000 oder wie auch immer und immer regelmäßig schiebt die rein, ne?
Genau, dass die bei 0,7% Verschleiß schon gewechselt wird und nicht klassische Kettenmesslehren haben 0,7 oder 1%, dann schon bei 0,7 sofort sagen, neue Kette drauf. Ist ja meistens auch nicht der Riesenkostenfaktor, aber gerne auch, weil das jetzt ja die E-Mail war und auch der Tipp, wer das sich zeitlich erlauben kann, gerne Ritzel mit Kette wechseln, aber Kettenblätter bitte nicht. Kettenblätter haben einen sehr geringen Verschleiß. Also da muss man sagen, es leidet vorwiegend das hintere Ritzel, aber nicht die vorderen Kettenblätter.
Und du machst das auch immer so, dass du deine Kette wechselst. So wie
gesagt,
ich.
Wie gesagt, das Problem, was wir haben, und deswegen ist es ja auch ein ehrlicher Podcast hier. Früher haben wir immer super propagiert, wie wir natürlich auch Laufräder hin und her getauscht haben. Und es wäre aber jetzt auch wir wollen hier ja nicht lügen. Mittlerweile ist es dann irgendwann mal so, dass man sagt, ach ja, vielleicht kaufe ich ja nochmal ein zweites Gravelbike. Bei mir ist es tatsächlich dazu nicht gekommen. Ich bin wieder zurück von zwei Gravelbikes auf ein Gravelbike, weil ich ja fast nur noch im Gelände fahre und damit wenig Straße fahre. Das ist ja einfach nur die Faulheit und die Bequemlichkeit.
Ja, ich persönlich hätte auch keine Lust, die Kette zu wechseln. Also genau. Für mich ist es so,
genau.
Alle Laufräder müssen das gleiche Ritzelpaket haben, damit ich nicht irgendwo Probleme habe mit Schalten und so weiter und Kettenlänge und dann bleibt die Kette auch. Und dann aber auch wirklich, da bin ich dann schon so, dass ich immer gucke, na gut, sobald die Kette anfängt, ein bisschen zu verschleißen, würde ich nicht warten, bis das Messwerkzeug reinfällt.
Genau, genau. Ja, sehr guter Punkt, ja. Also da müssen wir schon so ehrlich sein, da sind wir natürlich faule Säcke. Also zumindest sage ich es mal über mich.
Ja, aber es ist schon so, bei den Vierlaufradsätzen, sich es überlegen, den Verschleiß und so weiter. Jetzt weiß ich nicht, hat er nicht geschrieben, ob er überall das gleiche Ritzelpaket fährt. Aber könnte ich mir vorstellen, wenn er so gut drauf ist, dass er beim Crossrennen und Rennrad definitiv, weiß ich nicht, oder fährt man beim Cross, fährt man eigentlich auch ein bisschen kleinere.
Wie gesagt,
ne? Weiß ich nicht.
Wenn die Kassetten nah beieinander sind mit nur 2 oder 3 Zehen Sprünge, ist das schon d'accord. Aber nicht, dass du dann im Gelände einen 34er Ritzel hast und auf dem Rennrad einen 25er, da wäre der Sprung schon ganz schön.
Ja.
Nee, aber eine sehr gute Frage und bringt uns halt wieder mich bringt das so ein bisschen in die Gedankenwelt, was wir total abgefeiert haben, schon vor vielen, vielen Jahren, bevor überhaupt, eigentlich noch viel länger als 5 Jahre. Ich würde schon fast sagen 7, 8 Jahre eher her, wo wir sagen, Mensch, diese Gravel-Sache, das könnte was werden, was uns überrascht. Oder nennen wir es doch eigentlich gar nicht Gravel, sondern Rahmen, die viel Möglichkeiten bieten, unterschiedliche Reifenbreiten zu fahren. Ich habe eigentlich auch schon satt, das immer alles Gravel zu nennen. Nennen wir einfach, dass die Rahmen Platz bieten, für was auch immer du reinmachst. Und jetzt hat sich dieser Begriff so eingebürgert, aber irgendwann wird man dem ja auch schon überdrüssig. Also ist ja mit vielen Dingen im Leben so. Aber Ja, und wir haben es ja auch mit Mike Kluge schon besprochen. Ja, die Erfindung der Scheibenbremse hat das alles möglich gemacht. Wir haben kein Problem mehr mit den Reifenbreiten, weil die Bremse ist davon losgelöst. Und früher war das nicht so.
Was sind denn so die hauptsächlichen Optionen oder die meistgekauften Optionen oder überhaupt die Optionen, die man so macht bei mehreren Laufradsätzen? Jetzt haben wir hier gesehen, zwei Cross-Laufradsätze, ein richtig Rennrad, ein Bikepacking, da war jetzt 650B gar nicht dabei.
Genau.
Tatsächlich in meinen Augen relativer Sonderfall, den wir bei uns so, glaube ich, als Kunden noch nicht großartig hatten. Höchstens vielleicht mal mit einem Crosser-Laufradsatz, aber dass es so spezialisiert war, habe ich so noch nicht gesehen.
Ja, insbesondere mit was er geschrieben hat für Trockenheit und für Nässe, Da ist man dann schon sehr ambitioniert.
Und was gibt's denn da noch so für Ideen? So, wenn man jetzt mal so die Top 5 Ideen, was wir so an Kunden ausliefern oder selber fahren,
ja, die
da interessant sein können.
Ja, die Top-Ideen nehmen wir jetzt mal, was sind die sinnvollsten 3 Laufradsätze, wenn das Thema hier irgendwie heißt, was wir ja auch schon oft aufgenommen haben, ein Fahrrad für alles, dann will ich ja gerne auch mal ein Fahrrad haben, mit dem ich einen Commute machen kann, zur Arbeit komme und es als ganz normales, in Anführungsstrichen, nicht Sportgerät, sondern als Fortbewegungsgerät nehmen.
Ja, das sehe ich schon als Sonderfall.
Das siehst du schon als Sonderfall, ja. Siehst, da sind wir schon nicht einer Meinung. Aber ich würde sagen, gerne das ganz klassische Rennrad-Setup, wo sich natürlich schon, da sehe ich ja immer manchmal YouTube-Kommentare, warum redet ihr immer noch über 25 mm breite Rennradreifen? Das ist doch Geschichte, ja. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, um Gottes Willen, die werden ja immer breiter, die Rennradreifen. Dann sagen wir meinetwegen heute hier 2023, was sich schon so eingebürgert hat, 28 mm Rennrad ist doch schon normal. Wie gesagt.
Ja, ich würde sagen, 50-50, 25 bis 28 ist schon über 8, also für einen echten Rennfahrer über 28 sehe ich da aber auch nicht unbedingt.
Genau, aber
wenn du nicht
ist jetzt
Marathon
ja erst,
gemütlich Fahrer bist.
Ist doch wurscht eigentlich, ob 25 oder 28 oder sogar 30 oder meinetwegen auch nochmal runtergehen auf 23. Es ist halt der klassische Rennradlaufradsatz, wo sich da jeder so seine Rennradbreite raussucht, die da irgendwo
sagen. Aber wollen wir jetzt, können wir es nicht mal nach Menschen klassifizieren oder nach Ansprüchen? Wir haben jetzt den einen Competitive Cross Rennradfahren plus ein bisschen Gravel, schön.
Wollte ich ja.
Vielleicht Gravel Rennen. So, jetzt hattest du den.
Die drei.
War ja dein Ansatzpunkt war ja jemand, der commutet und trotzdem ein Gravelbike und damit auch Sport machen will.
Ich hätte die drei Sachen gesagt und dann kann sich doch jeder in eine von den Kategorien reinsuchen. Das wäre meine Vorgehensweise. A, du hast ein Fortbewegungsmittel, ein ganz normales Fahrrad, machst du halt einen 28 Zoll Laufradsatz rein und machst, keine Ahnung, pannensichere Commuting-Reifen rein, so ein klassischer Schwalbe-Marathon oder you name it, was auch immer man da drauf machen will.
Ja, Four Seasons, gibt jetzt von Conti auch, glaube
genau,
ich.
Genau, gibt es ja auch.
5000er.
Dann gibt es die Fraktion, die gerne sagt, ja, ich hätte aber auch gerne den Rennradersatz. Das ist dann der klassische Rennradlaufradsatz mit Reifenbreiten irgendwie 25, 28. Bitte keine Kommentare oder E-Mails. Ne? Irgendwas, man sich so ausdenkt, was die Rennradbreite sein soll. Und dann gibt es die Fraktion, die sagt, na ja, aber ich habe gar kein richtiges Mountainbike. Ich brauche auch kein Mountainbike mit Federgabel, weil ich keine Drops mache und Sprünge mache und so. Aber ich würde gerne im Wald fahren. Dann ist das ja entweder das klassische, wir feiern das ja ab, 650B mit breiten Mountainbike-Reifen oder eben gibt ja auch 700C mit 40, 44 mm stolligen Reifen. Und dann gibt es den Kunden sicherlich, weil du danach fragtest, hoffentlich ist das die Sache, der sagt, das Commuten bin ich gar nicht, aber ich bin völlig Rennrad- oder Mountainbike-lastig unterwegs und der Nächste sagt, ich bin der Rennradfahrer gar nicht, aber ich möchte gerne im Wald fahren und auch mit Commute machen. Aber das wäre so meine Klassifizierung von den Leuten, die solche Räder kauft. Der Hardcore-Downhill-Mountainbiker ist es eben nicht. Der braucht ja auch sein vollgefedertes Hardcore-Downhill-Mountainbike.
Ich suche halt im Kopf nach so einer Lösung. Ja, das die Geschichte, die wir jetzt erzählen, ja, ich nehme den und den Laufradsatz und so weiter und so fort, das geht mir nicht weit genug. Ich weiß aber auch nicht, wie man es einfach klassifizieren sollte oder wie man da diesen Weg findet, dass ein Hörer oder einer Hörerin wirklich, wo man wirklich sagt, ja, das ist jetzt State of the Art, was man momentan machen kann und warum. Da ist es ja schon so, dass es ja erstens ganz, ganz viele Nuancen gibt. Es gibt verschiedene, also wir haben verschiedene Fahrradfahrertypen. Wir haben verschiedene Fahrradtypen, die verschiedene Reifenbreiten erlauben und vielleicht mit zu dünnen Reifen auch ein bisschen doof aussehen, weil sie eigentlich auf Breite ausgegangen sind. Dann gibt's noch verschiedene Preisklassen und ja, dann auch noch dieses Competitive, nicht Competitive. Das heißt, das fängt ja, geht ja schon los. Haben wir jetzt das Beispiel hier gehabt. Ich kaufe einen Race oder einen leichten, wenn ich im Gebirge unterwegs bin, oder einen aerodynamischen Gravel-Rahmen, weil ich sage, ich muss möglichst schnell damit fahren. Oder ich kaufe vielleicht einen, der, nehmen wir das Salzer, was ja ein bisschen Mountainbike-Gravel, so ein bisschen Hybrid ist. Ich nehme das robuste Ding, was schwer ist und was auf Reisen ausgelegt ist. Alleine da muss ich ja als Kunde schon sagen, also vielleicht muss man so anfangen. Was bin ich für einer? Bin ich der Anfänger, Fortgeschrittene und so weiter? Bin ich der Competitive, nicht? Bin ich der Hobbyfahrer? Bin ich der Reisende oder der Nichtreisende? Also da wirklich, wie erklärt man das am besten jemandem und sagen, ich bin und der Typ? Ich habe jetzt ein Beispiel, kann ich hier mal nennen. Das ist tatsächlich mein direkter Nachbar. Schöne Grüße. Der hat überhaupt gar kein Gravelbike. Und es hat aber früher mal so ein altes Rennrad gehabt und so weiter und hat jetzt überlegt, naja, ab und zu mal zur Arbeit fahren mit dem Gravelbike ist ja eine gute Idee.
Guck mal, was ich gerade klassifiziert habe, mal zur Arbeit fahren, commuten.
Genau, aber das ist ja so, wir müssen ja anfangen bei demjenigen, der vor unserer Nase steht, der gesagt hat, na gut, ich möchte nicht viel Geld ausgeben jetzt erstmal, weil das ist erstmal als in erster Linie mein Commuter. Aber für den war es auch wichtig zu sagen, naja, aber ab und zu kann ich ja trotzdem mal eine Graveltour damit machen.
Siehste?
Also so der umgekehrte Weg. Nicht viel Geld ausgeben, durch die, also in Anführungsstrichen eine Stadtschlurre, in Anführungsstrichen, die aber sporttauglich sein muss.
Würde sagen, sehr stark preis-leistungsorientiert.
Preis-leistungsorientiert, aber auch trotzdem ist da ja die Lösung tatsächlich gewesen. Der hat jetzt hier so ein North Shore Bike von uns bekommen. Mit Schutzblechen, die er im Sommer auch mal schnell abnehmen kann. Irgendwas SKS-mäßig, ich weiß gar nicht, was wir da verbaut haben. Und ein Gepäckträger, diesen Ortlieb mit diesem Schnellverschluss, den wir auch ganz gut finden, wo er sagen kann, den kann ich abmachen. Bis hin dazu, dass er die Peak Design Mobile-Halterung vorne dran hat. Und wo ich ihm gesagt habe, wo er gesagt hat, na, eigentlich brauche ich einen Roam fürs sportliche Fahren und zum Navigieren, aber im Alltag brauche ich vielleicht das Handy da vorne drauf mal.
Genau.
Die haben wir übrigens ganz witzigerweise, den Halter kann man umgekehrt anbringen, sodass er schön über dem Vorbau sitzt. Ja, und Peak Design bietet ja diese Möglichkeit, statt der Imbusschraube, diese Rändelschraube, die man mit der Hand auf und zu machen kann. Das heißt, er kann mit der Hand den schnell abschrauben. Ist also innerhalb von 2 Minuten von seiner Stadtschlurre, hat er ein richtiges Gravelbike, mit dem er sportlich fahren mag.
Stadtschlurre, Mensch.
Aber hat er ein richtiges Gravelbike, was er fahren kann. Und der Kunde ist jetzt einer, wo man sagen muss, oder ist auch ein Freund von mir oder befreundeter Nachbar, wo man sagen muss, der kauft jetzt ein Rad für alles und aber auch nur einen Laufradsatz für alles. Weil für den ist es so, er möchte mal ein bisschen damit Rennrad fahren und Gravel fahren und so weiter. Mhm. 40 mm Reifen mit ein bisschen Stolle, das reicht dann auf jeden Fall für den Kanal, für seinen Weg zur Arbeit. Gleichzeitig ist er auf der Straße auch nicht sacklangsam, weil das Ding wenig Rollwiderstand hat, hat trotzdem 40 mm, muss aber auch kein Rennen fahren. Das heißt, da sind wir an einem Punkt, wo man roundabout 2.000, mit Zubehör sind es wahrscheinlich 2.500 Euro, wo er einen All-in-One-Rahmen hat, mit dem er alles machen kann.
Ja, aber die Antwort, weil du sagtest, mit dem einen Laufradsatz, die ist ganz einfach gegeben. Also jetzt habe ich die Beratung für deinen Nachbarn nicht gemacht. Hast du wahrscheinlich selber gemacht, aber die Beratung, was das angeht mit einem Laufradsatz, ist ja total einfach. Du hast es auch schon gesagt, er kriegt dann einen Reifen 40 mm, der natürlich jetzt super ist für das Commuten, der auch super ist, wenn er den Gepäckträger abmacht, die Schutzbleche abmacht und mal eben von dem Roam-Tacho zum Handy oder umgekehrt dann wechselt und sagt, pass auf, ich mache jetzt mal so eine quasi Gravel-Funktion daraus. Wechsle natürlich nicht meine Reifen, denn ich habe ja nur diesen Laufradsatz mit den 40 mm Reifen, kann aber damit auch schon mal im Gelände gut rumfahren. Super. Er hat halt nur nicht das total brauchbare vom niedrigen Rollwiderstand und aerodynamische Rennrad. Aber das wollte er ja gar nicht haben. Also ist doch perfekt. Er kommt mit dem einen Laufradsatz, mit den 40er Reifen, sehr gut um die Ecke.
So, jetzt habe ich ein Beispiel genannt, jetzt kannst du ja mal einen anderen Kunden nennen, der vielleicht mit was komplett anderem kommt.
Naja, jetzt habe ich zum Beispiel einen Kunden, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen soll, ich sage ja keinen Namen, viele Grüße gehen raus, hatte ich letzte Woche im Bikefitting, kam im Bikefitting mit zwei Rädern an, einmal waren beides Trekräder, deswegen vielleicht erkennt der Kunde sich hier wieder, das eine war ein Trek-Rennrad, das andere war ein Trek-Gravel-Bike, ist aber nicht gerade so beweglich und würde halt gerne aufrechter sitzen oder muss aus gesundheitlichen Gründen auch viel aufrechter sitzen. Ja, für den ist es vielleicht gar nicht sinnvoll, in Anführungsstrichen eine Rahmengeometrie zu haben, wo er dann die Laufradsätze wechselt, wo man sagt, ja, pass auf, hier fahr diese 2 Stunden mit deinem Rennradrahmen von der Geometrie. Und wenn man den jetzt einfach nur den Laufradsatz wechseln lassen würde, dann hätte er ja trotzdem die gleiche Geometrie. Das war jetzt ein Kunde, dem ich gesagt habe, naja, wenn du da lange Bikepacking-Touren machen willst, also lange Tage und Reisen und bequemer sitzen willst, vielleicht ist es dann besser, dass du bei 2 Fahrrädern bleibst, aber mit unterschiedlichen Geometrien. Dann ist das eine der Rennradanspruch, ich sag mal vielleicht für maximal 3 Stunden. Und das andere ist eher das gemütliche Fahren. Und habe ihm mein Beispiel gegeben, wie ich es ja auch habe. Ich habe ja auch, jetzt hast du diesen Name-Dropping gemacht mit dem Salsa Cutthroat. Das ist ja ein wesentlich bequemeres, aufrechteres Sitzen und Fahren. Und hat aber eine ganz andere Laufradgröße, nämlich 29 Zoll. Wir verwirren die Leute, die diesen Podcast hören. Nicht jeder kann da folgen, Ingo. Aber ganz klar, den kann ich auch mal 2 Wochen am Stück fahren, weil es einfach viel bequemer ist. Also wenn ich an diese Schallmauer komme, hast du den Kunden, wo es dann mal nicht anders geht.
Ja, ist ja hochinteressant, weil dann ist es ja wirklich nicht, ist ein gutes Beispiel zu sagen, es ist nicht immer. Wir haben jetzt Beispiel.
Es ist nicht immer so,
genau. Ein Beispiel, wo wir sagen, na gut, es gibt gar keine mehreren Laufradsätze. Jetzt haben wir ein Beispiel, es könnte 2 Laufradsätze geben, macht aber keinen Sinn, lieber 2 Fahrräder.
Ja.
Und jetzt müssen wir ja noch die Kunden abholen. Dann könnte ich ja mal diesen dritten Kunden, wo ich jetzt kein Beispiel für habe,
Alexander, das ist mein Lieblingskunde.
Das ist jetzt ja der dritte Kunde schon, den haben wir jetzt aber ja schon durchgekaut. Jetzt kommt der vierte Kunde, der sagt, ja, weiß ich nicht. Also wo ich noch einen Unterschied machen würde, ist ja wirklich diese Geschichte bei den, gerade weil wir selber natürlich auch Spezialisten dafür sind, dass so ein Open Wide und es gibt ja das Open Up, wo man auch einen Unterschied oft sieht, wo man sagt, nehme ich jetzt das ab, ist ja vielleicht das Rad, was vielleicht auch so für so einen Alexander passen würde. Da kann ich Cyclocross mitfahren, da kann, bin ich, habe ich ein super...
Beschreibt ja genau das, was er hat.
Super schnelles Rennrad haben wir dabei und ich mache mir dann trotzdem meine etwas dickeren Crossreifen und Gravelreifen rein, 40 mm Reifen. Mhm. Dann ist aber beim Up ja auch relativ Schluss. So bei 40, 42 mm ist dann Schluss. Da kriegst du auch noch so ein stolligen, grob stolligen Reifen dann mit rein. So habe ich ja meinen Upper früher gefahren. Mhm. Meistens tatsächlich das Up mit, wird viel auch mit Umwerfer gefahren, einfach um zu sagen, mehr Gänge, eben beim Rennradrennen mitzufahren. Mhm. Und das, was wir aber jetzt noch nicht hatten, was wir beide sehr, sehr gerne gefahren sind, was wir auch mit einer Slick-Bereifung fahren, aber eben mit dickeren Reifen statt den 28ern, ist ja das Open Wide, wo man auch sagen kann, Was ist das für ein Kunde, der dann eher so aufs Wide geht? Da sehe ich ja ganz oft die echten 650B Breitenreifen mit 55, 60 Millimetern drin.
Ja, die Antwort ist ja ganz einfach. Der Kunde sitzt dir ja gegenüber.
Ja. Nee, ich fahre ja auch so ein Rad, so ist es nicht. Aber.
Ja, also es trifft ja genau meinen Punkt. Ich habe mich bei diesem Gravelbike von Zweifachschaltung verabschiedet, widme die Zweifachschaltung eigentlich nur noch dem Rennrad, aber nicht mehr dem Geländerad, also bei gar keinem Rad, weder beim Mountainbike noch beim Salsa noch beim Open, also davon habe ich mich verabschiedet. Und wir haben es ja schon zigmal durchgekaut. Ich bin ja der Kunde, der sagt, ja, guck, wo wir gerade diese Wasserdurchfahrten und diesen ganzen Spaß da gemacht haben, verdammte Axt, ich brauche halt einfach viel Reifenbreite, wenig Druck und Traktion und Grip, weil da, wo ich mich bewege, ist halt, das ist der Kunde, der das sucht. Und ich suche das mehr als die Rennradbereifung. Also bin ich da ganz klar tendenzmäßig mehr der Kunde, der das sucht. Und ich weiß, dass da sicherlich in den nächsten 2 Jahren vielleicht der Trend wieder etwas rückläufig wird von 650B weg. Aber das ist mir persönlich egal. Das funktioniert für mich astrein. Und ich werde jetzt nicht, weil die Industrie sagt so und so und so, jetzt einfach von etwas, was für mich perfekt funktioniert, einfach weggehen.
Naja, wir haben viele, viele, also ich fahre es auch. Ich habe auch einen 650B-Laufradsatz im Wald und feiere den, einfach weil ich kein Hardtail mehr im Wald fahren muss, sondern einfach mit trotzdem mit einem Performance-Gravel-Bike, auch wenn das Wald kein Umwerfer erlaubt, sind wir ja trotzdem in einer Ultraleichtklasse und schnellen Klasse unterwegs.
Wollte ich gerade sagen, wir sind ja trotzdem so bei 8 Kilo schweren
und,
Rädern.
Genau, noch nicht mal. Und dann haben wir da diese dicken Mountainbike-Reifen drin und ich kann im Deister auch mal zumindest einen einfachen Trail damit fahren oder eben die Waldwege sowieso. Und habe natürlich auch einen extra Komfort durch die Reifenbreite mit 1,5 Bar, die wir da vielleicht maximal manchmal noch weniger drauf machen. Je nach Fahrgewicht fahren die Leute das ja vielleicht sogar mit 1,2, 1,3 und so weiter. Und das ist ja nach wie vor eigentlich so der Anwendungsbereich, den wir auch ganz oft bei unseren Kunden sehen. Die sagen, ich will den extra Komfort und so weiter. Und so ein White ist tatsächlich am ehesten, glaube ich, auch das Rad, was bei uns mit 2 Laufradsätzen rausgeht. Nicht mit 3, aber mit 2 auf jeden Fall.
Klar. Aber das White ist definitiv auch immer der Kunde, der sagt, ich will kein Mountainbike noch im Keller stehen haben. Ja. Ich bin nicht der Mountainbike-Typ, aber ich möchte gerne so fahren wie ein Mountainbike, also das Geländer. Den Geländeranspruch habe ich schon. Ich sage ja nur, die Kundin, der Kunde, der sagt, ich fahre gar nicht hardcore-mäßig irgendwo den Berg runter mit Drops und Schanze und irgendwas und ich brauche nicht wirklich eine Federgabel. Das sind die Leute, die man damit abholt.
Ja, und viel sehe ich da auch. Die Option gab es früher noch gar nicht so einfach. Da haben wir uns schwer getan, auf unserer La Palma-Reise zu sagen, was machen wir denn mit dem White, wenn wir mal nur Asphalt fahren wollen oder Asphalt mit ganz wenig Gravel-Anteil, da einen Slick drauf zu kriegen. Und das ist tatsächlich was ich bei vielen Kunden sehe, was ein Freund von mir fährt, was ich fahre, was du, glaube ich, auch noch im Keller stehen hast, dass diesen Rennrad, den nennen wir jetzt mal Rennradlaufradsatz.
Das ist der klassische Slick, den ich stehen habe von La Palma. Der ist 40 Millimeter breit. Ja. Den habe ich jetzt einen Freund von mir geliehen, hier unser gemeinsamer Freund Martin. Der war ganz begeistert.
Ja, wo wir damals gemerkt haben, auch anhand von, sieht man ja auch anhand von Zeiten, wenn wir da auf der Insel unterwegs waren, wie schnell waren wir früher mit den Rennrädern unterwegs, wie schnell waren wir mit unseren 40 Millimeter unterwegs, war gar kein großer Unterschied. Und das ist tatsächlich ein kleiner Geheimtipp, den man hier geben kann. Zu sagen, das ist sicherlich nicht das Setup, gerade auch mit einer Eagle, großen Kassette und so weiter und Einfachschalter ist nicht das Setup, wo ich sage, ich fahre jetzt mal einen Zielsprint mit bei einer RTF oder bei einem Jedermann-Rennen mit und bin da oder werde vielleicht mal bei, da wirst du auch mit 60, 70 km/h musst du auch abreißen lassen, weil du einfach vielleicht dir ein Gang fehlt und die dicken Reifen mit 40 mm halt dann auch aerodynamisch irgendwann an ihre Grenzen kommen. Aber fürs normale Fahren zu zweit und Spaß haben und sonst wie. Und damit fährst du auch deinen 30er-Schnitt, wenn du willst, und vielleicht auch noch schneller.
Das Video gibt es ja auch noch, wo wir auf La Palma damit gefahren sind. Das ist, wie gesagt, der Laufradsatz, den ich immer noch als Backup stehen habe. Finde ich total geil.
Und da würde ich ja sagen, den sehe ich so ein bisschen als kleinen Geheimtipp. Oder auch diese gerade das Open Wide in dieser Kombination, wo man sagt, na gut, im Winter fahre ich das dicke Mountainbike, im Sommer mache ich den 40er drauf als Slick. Der 40er als Slick funktioniert, oder es gibt auch hier von den Exposure mit 37 mm, der auch ein schöner Reifen, den kann man auch fahren. Dann hat man es noch ein bisschen performanter. Vielleicht sogar ein 32er Conti drauf machen im Sommer, wenn man.
Ich glaube, Conti geht jetzt aber auch schon. Ich müsste gerade mal den aktuellen Stand abrufen. Viele Grüße gehen raus an Jan. Aber ich glaube, die gehen mittlerweile auch schon über 32 hinaus.
Weiß ich, also mit dem 5000er TSR, ich weiß immer nicht, wie er heißt. Glaube ich nicht, aber ich glaube mit diesem neuen Four Seasons.
Ich glaube 35 oder was
kann jetzt sein, dass da einer kommt.
Und das ist, da merkst du ja schon, wo ein Trend hingeht.
Ja, und da ist es so, das muss einem auch ganz klar sein. Im Sommer, wenn es alles pupstrocken ist, dann fahre ich mit dem Slick kann ich auch im Deister rumfahren.
Absolut. Ja? Aber ist genau der entscheidende Punkt. Man hat so eine bedauerlicherweise jetzt aber manchmal so 5, 6 Wochen diese mega heiße Dürrephase, wo es nicht einen Tropfen Regen gab im Wald, ja, da hast du da trotzdem genug Grip mit dem Reifen.
Und dann ist man auch wieder an so einem, finde ich, in so einem Bereich, wo man sagt, ja, und das fahre ich ja auch mit 28er und 30er Slicks, fahre ich ja auch viel Gravel im Sommer, wo man sagen kann, ich habe ein extrem schnelles Rennrad mit dem White, mit zwar mit breiten Slicks und trotzdem fahre ich die Gravelwege. Das heißt, das kann auch ein Laufradsatz sein, wenn man im Winter nicht fährt draußen, wo man sagen kann, das ist mein einziger Laufradsatz und ich fahre halt Slicks statt mit einer leichten Stolle. Also das ist hochinteressant. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, vielleicht, warum dieses Update jetzt hier mal wichtig war, dass wir da nochmal drüber sprechen. Dass wir ja im Gegensatz vor 2-3 Jahren jetzt reifenmäßig auch ein, wie du eben schon sagst, mit Conti neuer Reifen, dann gibt es von Schwalbe neuer Speed Gravel Reifen und
also
solche Sachen.
Auswahl
du kommst jetzt
Reifen
in so einen Reifenbereich rein, wo du extrem, also du kriegst schnellere Reifen, du kriegst pannensichere Reifen, du kriegst mehr Auswahl und so viele Nuancen, dass du wirklich sagen kannst, 37, 40, 42, 44. Also dann die 650B-Varianten, die ja sowieso schon relativ, fand ich, vielseitig waren, weil da einfach viel vom Mountainbike-Bereich in den Gravel-Bereich runtergekommen ist. Das ist doch schon auch krass, dass man da wirklich in Nuancen denken kann jetzt.
Macht mich, ich hätte ja fast gesagt, macht mich richtig happy. Kommt vielleicht falsch rüber, aber ich könnte jede Woche neue Reifen testen. Jeden Freitag würde ich Reifen wechseln und Pro fahren, würde mich total aus dem Häuschen machen, wenn es nicht alles Geld kosten würde, weil ist das nicht cool rauszukriegen, wow, der Reifen ist dafür cool und der Reifen ist dafür cool. Jetzt könnte man das ganz negativ sagen, wow, was soll denn der Mist? Ja, aber ich fahre ja ein Fahrrad, ich fahre ja einen Laufradsatz, ich experimentiere mit dem Reifen, der mir am allercoolsten gefällt. Jetzt ist mein Job vielleicht ein kleines bisschen anders wie von den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, um Empfehlungen zu geben. Was du schon sagtest, ne? 36 mm Slick ist eine ganz klare Empfehlung und würde mich jetzt jemand fragen, ist das jetzt ein Riesendrama, ob 36 mm oder 40 mm Slick, dann würde meine Antwort sein, nein. Also dann muss man es halt auch testen, um die Antwort geben zu können. Ja. Und pflichte ich dir völlig bei. Das ist ja ein Update in diesem 2023er Podcast. Die Auswahl an so vielen unterschiedlichen, mit Nuancen hast du es genannt, Reifen, die am Markt sind, das ist doch super. Vielleicht für den einen überfordernd, wo dann der verkaufende Laden einfach auch das Personal haben muss, was auch mal diese Reifen gefahren ist im echten Leben. Ne? Jetzt spreche ich mal nicht für uns, sondern spreche ich mal für die anderen Läden da draußen. Eigentlich macht das ja einen Fahrradladenbesuch noch aus. Du, ich fahre da und da und da und hier und da und ich will da in Urlaub fahren und hast du da vielleicht eine Empfehlung? Was ich mir angeguckt habe, jetzt will ich nicht so oft davon reden, weil das auch vielleicht Leute langweilt. Welche Reifen nehme ich denn jetzt für diese 4500 Kilometer? Ich muss mich für einen Reifensatz entscheiden. Ich kann ja nicht sagen, ah ja, die ersten 1000 Kilometer ja, ja, mit Schnee oder so, dann nehme ich den. Und dann nachher, wenn ich Richtung Mexiko komme, dann wechsle ich nochmal die Reifen oder so. Ich muss ja genau dieses Spiel auch machen. Ich genieße das ja auch. Also das ist ja, wie Vorfreude vor Weihnachten, hätte ich gesagt.
Naja, das ist ja in unserer Beratung, selbst wenn mich Freunde fragen, ist ja immer so, naja, jetzt muss man erstmal gucken, was ist das für ein Mensch, was will der fahren?
Und wo will er fahren?
Wo will er fahren, ne? Und ist es flach, ist es bergig, ist es geröllig, ist es in den Alpen, Gravel ist was anderes als hier in Norddeutschland, feiner Gravel und so weiter. Und ein Cross ist wieder was ganz anderes und so weiter. Wie ambitioniert ist jemand? Ne? Wie will ich Rennen fahren können mit meinem Rad oder nicht?
Ja.
Oder will
Entschuldigung, ich überschlage mich.
Will ich einfach reisen und ab und zu trotzdem mal eine schnelle Rennradrunde mit meinen Kumpels fahren? Dann ist es vielleicht viel einfacher zu sagen, na gut, es muss nicht der 25 mm da geht es ja dann auch irgendwann um die Felge. Es muss nicht die Aero-Felge sein. Es kann auch eine einfache Alu-Felge sein mit dem Rennradlaufradsatz und so weiter.
Erinnerst du dich, ganz am Anfang hatten wir die Sache, ich weiß nicht mehr, wie wir das verknüpft hatten, doch irgendwie mit Kommunikation mit Leuten im Verein, mit dem Guide und so. Da hatte ich das gesagt. Aber gutes Beispiel, es gibt diese 50 und 70 Kilometer geplante Vereinsausfahrt im Deister und viele Leute kennen halt durch Fotos mein Rad und wie ich fahre unterwegs, bla bla bla. Und jetzt fahre ich halt ganz, ganz oft, das ist mein meistgefahrenes Setup, ist 650B mit Continental Race King aktuell. Das ist zumindest Stand der Dinge jetzt. Und dann hatte ein Kunde einfach, also ein Interessenter, der sich für diese Tour anmelden wollte, hat gesagt, denn ich würde gerne auch den Deister mitfahren, aber ich habe gar keinen 650B und breite Mountainbike-Reifen. Glaubst du, ich könnte das, ich weiß nicht mehr, welchen Reifentyp er reingeschrieben hat, waren WTB-Reifen. Ich habe Rittler, ich habe es vergessen. Was meinst du, könnte ich auch kommen mit 700C, mit dem 40 mm Rittler und Rattler? Und dann bin ich natürlich, das kann man ja nicht sehen, auf meiner Seite vom Laptop sitze ich dann und schmunzel, wo ich immer denke, natürlich kannst du da mitfahren, aber ich muss ihm ja antworten. Aber da merkst du, was die Leute umtreibt. Ha, kann ich das mit dem Reifen schaffen? Kann ich das fahren? Oder fliege ich dann aus jeder Kurve? Und dann habe ich halt mir die Strecke nochmal angeguckt, wo ich ihm dann gesagt habe, ja, pass mal auf, da gibt's dann 3 Kilometer, wo du nicht glücklich bist vom Grip, weil du diesen Mountainbike-Reifen nicht hast. Aber es gibt eben 67 Kilometer, die du auch gut fahren kannst.
Ja, und dann fährt man ein bisschen.
Und dann muss man die 3 Kilometer im schlimmsten Fall einfach mal akzeptieren, dass der Reifen durchrutscht.
Das war ja bei deinem Orbit vom letzten Jahr, dem bin ich mit 40 Millimetern gefahren, wo ich gesagt habe, ich hab doch nicht 650B Mountainbike genommen, sondern die schnellere Variante.
Du wolltest auch schnell fahren. Oder
ja, zumindest normal. Also sagen wir mal so, ich habe halt gedacht, vielleicht spare ich eine Stunde durch den Reifen. Keine Ahnung. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich da vorne mit reinfahre in diese Rangliste. Gar keine Chance, schon gar nicht bei der Hitze letztes Jahr. Aber da war es auch nur so, was kann mir denn passieren, wenn ich ein bisschen zu dünn fahre? Da war dieser Berg, den wir nicht kannten, der Name von
Vogler?
Vogler.
Ja gut, der war schon ruppig zum Schluss nach Bodenwerder.
Genau, da gibt es eine Abfahrt nach Bodenwerder, wo ich wirklich...
Langsam fahren.
Ja, erstmal konnte ich es alles noch fahren, ohne abzusteigen. Ich musste nicht runterschieben und ich musste halt langsam fahren. Ich musste halt vorsichtig fahren. Und das war die einzige Abfahrt, wo es ein bisschen kritisch war. Aber trotzdem ist das ja alles fahrbar, wenn du vorsichtig genug bist.
Genau, und das waren dann 5 Kilometer runter von 250.
Naja, in Portugal war ich mit 28 mm Reifen in meinem Upper mit einem Rennrad-Setup unterwegs. War auch eine schöne Abfahrt, die eigentlich asphaltiert sein sollte, laut Komoot. Selbst da, und das war jetzt eine Portugal-Schotter, der war halt grob und wirklich gefährlich. Aber selbst da
Berühmte Portugal-Schotter, den kannte ich noch nicht. Aber
selbst da bin ich mit meinen 28 Millimetern netterweise ohne Panne, also da haben die Contis gut gehalten, runtergefahren. Aber eben wirklich viel mit, na gut, sicherheitshalber ausgeklickt, ein bisschen langsamer. Dann konnte ich mal wieder ein bisschen laufen lassen, weil es besser einsehbar war oder weil eine kleine Rille war oder eine kleine Spur war, wo ich drauf fahren konnte. Dann musstest du wieder aufpassen, dass irgendwo eine Regenrille war. Dann musst du halt in Zeitlupentempo da drüber fahren. Das ist dann halt so, aber es geht halt alles. Das ist ja das Schöne, das geht irgendwie alles. Und ja, also dann würde ich jetzt nochmal vielleicht...
Wir kamen irgendwie aber jetzt komplett von diesem Verschleißthema ab. Aber das haben wir ja eigentlich auch geklärt.
Nee, das haben wir ja geklärt. Kette wechseln. Und ja, das ist so das Einzige. Ansonsten sich nicht zu viel Kopf machen, sonst wird es auch zu kompliziert.
Ja, es darf ja auch nicht kompliziert werden. Genau.
Ja, dann würde ich jetzt zu allerletzt nochmal tatsächlich unsere Laufrad-Setups nochmal durchgehen. Die sind zwar
Das wird trotzdem viel dann irgendwie.
Die sind ja zum Teil, ja, aber das ist so, dass auch dann sind wir auch durch.
Naja, aber Laufrad-Setup könnte jetzt auch ermüden. Aber ich mache es. Also ich würde jetzt meine Lieblings-Setup sagen.
Genau, dein, wir haben jetzt, leider ist das jetzt ein bisschen gedoppelt hier, aber du hast ja schon deine Laufradsätze genannt, aber ich würde es jetzt trotzdem nochmal durchgehen wollen.
Jetzt
weil das
für das Wide oder für Laufradsätze, die ich generell alle cool finde und habe?
Nein, nur die du selber fährst.
Ja, ja, aber
welche Räder fährst du mit welchen Laufradsätzen und warum, und das gleiche erzähle ich dann auch. Weil das ist ja immer nochmal, wir haben jetzt über viele Kunden gesprochen, nur über uns selber noch nicht so richtig, nur so am Rande vielleicht.
Dann soll ich jetzt anfangen?
Ja.
Also mein Gravelbike ist ja ein Open Wide, ich habe nur dieses Gravelbike, das andere habe ich verkauft, also ich habe also das runtergestrippt. Fahre ich 650B mit aktuell Mountainbike-Bereich von Conti Race King.
Ja. Anart?
Nee, da ist jetzt MCFK. Und Anart habe ich mit Schwalbe, aber auch 650B. Ich habe da zwei 650B-Laufsätze, okay. Anart und MCFK, aber weil ich halt auch nicht Reifen wechseln will.
Okay, und der Schwalbe ist das.
Der Schwalbe ist der für
Ultrastollige, ja, verstanden.
Genau. Also wenn es jetzt richtig schlimm wird, ist das immer noch die sichere Bank, frisst sich
über. Der Disclaimer ist natürlich, dass wir hier auch ein bisschen testen müssen und an der Quelle sitzen, sonst hättest du wahrscheinlich nur ein 650B, ne?
Genau, aber ein 650B wäre ja fast egal, welcher Hersteller das jetzt erstmal ist, um die Laufradgröße da zu machen. Genau, ja. Und den Anart, das ist ja der Luxus, den man sich halt leistet, dass man nicht Reifen heute rauf und abziehen muss. Das ist aber ganz weit.
Aber der Ninth Wave Anart war der erste, der war zuerst da, ne?
Genau,
der
war zuerst richtig weiß, da, genau. Ja. Und den MCFK, mit dem habe ich ja mal diesen schweren Unfall gehabt, der ist nicht kaputt gegangen, von daher ist das immer noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Schutzengel-Laufradsatz. Ich kann das nicht erklären, das muss ich auch nicht.
Aber du hast dich für den zweiten 650B entschieden, weil du gesagt hast, ich möchte einen stolligen, schnelleren Reifen fahren.
Genau.
Mit dem Race King, und da hatten wir damals, glaube ich, auch diesen, eine Zeit lang diesen Schwalbe Thunder irgendwas mal ausprobiert. Nee.
Thunderbird. Nee, Thunderbird ist Thunderbird. Auch ein schneller Reifen. Der hatte mir nicht genug Pannenschutz.
Genau, der hat dann öfter mal, genau, Pannen, und deswegen, genau, bist du zum Race King. Und das war die Entscheidung zu sagen, einmal richtig stollig, einmal schnell stollig.
Genau, richtig beschrieben.
Verstanden.
Aber stollig ist für mich wirklich Pflicht, ja. Ohne Stolle brauche ich das für den Dice und für
bei 650B.
Bei 650B. Dann hast du richtig den Laufradsatz von La Palma, 40 mm Slick.
Fährst du den überhaupt,
nee,
noch?
Nee, fahre ich nicht. Weil, naja, aber warum
fahre ich? Ergibt sich nicht.
Ergibt sich nicht, weil ich fast nur noch im Wald, und die Strecken ergibt sich einfach nicht. Habe ich jetzt mal aber den Martin zum Testen geliehen.
Ja. Ja, das hast du schon, genau.
Nein, ich habe ihm das geliehen, wo ich sagte, Mensch, guck doch mal unser Video.
Vielleicht ist das was für ihn.
Genau, und er hat es jetzt getestet und fand das auch wirklich, wirklich gut und hatte schon überlegt, ob er das als Rennradersatz nimmt. Und da ist es aber so, er hat ja auch ein schönes Cervelo S5 Rennrad, wo ich ihm gesagt habe, naja, das ist doch kein Ersatz für Rennrad. Ne, also du hast ja ein Rennrad, da müssen wir jetzt auch nicht...
Auch mit der Schaltung wahrscheinlich. Ne? Könntest. Aber interessant, Du sagst, du hast den nicht benutzt.
Doch, ich, oder in La Palma habe ich
ja,
ihn benutzt.
Ja, da haben wir ihn benutzt, aber du hast ihn danach, ist er dann sozusagen eingeschlafen, nennen wir es mal so. Bei mir ist der auch weggekommen.
Ach, der ist weggekommen? Du hast den gar nicht mehr?
Nee, ich habe den auch nicht gefahren.
Naja.
Und hab den, ich komme ja gleich auf mein Setup. Ich bin den auch nicht gefahren und habe ihn dann letztendlich gebraucht verkauft.
Ach so. Naja, also ich würde den ja wieder...
Weil ich bin aber auch so gestrickt. Wenn ich was nicht benutze, muss es weg.
Ja, ja,
den jetzt im Keller mit der Milch austrocknen zu lassen, ist für mich keine Option.
Entschuldigung.
Ist übrigens noch ein zweiter, der da hängt, der jetzt weg muss.
Ja, aber da bin ich anders gestrickt. Ich freue mich, wenn ich den mal Kunden geben kann fürs Wochenende. Ich freue mich, wenn ich den meinem Freund Martin mal geben darf. Und ich freue mich natürlich auch, wenn mir jetzt in den Kopf kommt, hey, morgen fliege ich, keine Ahnung, nach Mallorca, weil ich ja gerade irgendwie die Möglichkeit habe, da mal eine Woche schön Fahrrad zu fahren. Dann würde ich ihn brauchen.
Ja, und gut, dann, da habe ich eine andere Option, deswegen hat sie es bei
aber mir. Aber die Option habe ich nicht.
Ja, ja,
so, den will ich ganz gerne da stehen haben.
Okay.
Aber in meinem Laufradfundus bin ich sowieso immer happy, wenn ich Leuten mal was zum Testen geben kann. Ich gebe ja auch mein ganzes Fahrrad zum Testen mal weg. Also so ist es, das ist ja mein Arbeitswerkzeug. Das ist ja nicht meine Ehefrau, das ist ja einfach nur ein Fahrrad. Und dann freue ich mich, wenn ich Leuten sagen kann, hier willst du das mal testen, wie sich das mit 40 mm fährt, hier hast du. So, aber selber habe ich ihn jetzt nach La Palma tatsächlich jetzt 1,5 Jahre nicht mehr gefahren. Also um deine Frage zu beantworten, ich fahre dieses Rad, ja, eigentlich nur noch 650B stollig, und dann habe ich die Auswahl zwischen den Stollen. Jetzt ganz neu, über das darf ich leider, noch eine Woche lang darf ich nicht drüber reden, bin ich wieder stolzer Besitzer eines Rennrades, was ich gerade erfahre. Da kann ich zumindest sagen, dass ich einen DT Swiss Rennradlaufradsatz drin fahre, für den ich mich entschieden habe. Kann aber sonst über das Fahrrad momentan noch nichts sagen, außer dass es ein Orbea ist. Kommt dann im nächsten Podcast. Aber ich habe also, statt einen Rennradlaufradsatz fürs Gravelbike zu nehmen, ein richtiges Rennrad wieder.
Mit was für Reifen?
Aktuell 30 mm WTB. Und die sind jetzt aber alt, die haben Risse, also werden jetzt porös. Ach,
die holst du jetzt, hast du von einem anderen Rennrad übernommen.
Vom anderen Rennrad, ja, bin dann halt auch einfach, ja, ich habe ja die Reifen noch, aber jetzt habe ich gemerkt, ich bin den jetzt mal ein bisschen am Limit gefahren. Ist ja vielleicht eine schöne Information für den Podcast. Verdammte Axt, ich wiege aktuell 91 Kilo, ganz frisch gewogen. Das ist zu viel Gewicht an einer niedrig aufgepumpten Reifen, wenn ich den am Limit bewege. Sieht der Reifen schon Risse an der Seite. Also alter Reifen, viel Gewicht, das will nicht miteinander. Also muss der Reifen runter, muss ein frischer Reifen drauf.
Und dann wieder 30 oder vielleicht sogar mehr?
32.
Okay.
Also wo wir vorhin Rennradreifen hatten. Für mich ist ganz klar, ich brauche nichts Schmales mehr. 32 wird dann kommen, aber 30 ist auch okay. Ne? 30 oder 32, aber nicht 28 oder 25.
Okay.
Und ja, und das Rad, was ich dann für sehr heftigen Einsatz habe, ist dann das Salza Cutthroat. Das ist dann 29er. Und tatsächlich muss ich auch einfach sagen, stellt sich jetzt nicht die Frage, welcher Laufradsatz, ultra stabil, auch DT Swiss mit so einer Hybrid-Technik, die auch aus dem E-Bike ist, darf nichts kaputt gehen, ne? Muss maximale Belastung haben. Wir haben das schon besprochen, das ist auch das Rad, was mit unheimlich viel Packtaschen drauf ist. Und ist ja klar, wenn ich schon 90 Kilo wiege und das Fahrrad mit Gepäck dann 25 wiegt, da muss der Laufradsatz muss richtig was abkönnen.
Okay.
Also da geht nicht so ein Laufradsatz, der nur 100 Kilo Belastbarkeit hätte.
Gut, und haben wir's? Oder kommt noch eins?
Nee, Entschuldigung, das war's.
Okay.
Ich hatte ja gesagt, das könnte ermüdend sein. Und jetzt du.
Also ich fahre ja ein Mind, ein Cervelo S5, ein Upper und ein White. Ich habe das Upper im Gegensatz zu dir behalten. Das ist mein ältestes Open übrigens, über 5 Jahre alt jetzt schon mittlerweile. Und Mind und S5, da steht das S5 so ein bisschen zur Disposition, weil ich das eigentlich wenig bewege. Da bin ich dann auch schon so kurz davor zu sagen, muss das noch sein oder nicht? Zumal es da auch...
Also ich möchte der Community erklären, ich mache das für dich. Das S5 ist das racige, richtig Rennrad geschnittene, aerodynamische Rennrad und das Mind ist das eher leichte, maximal komfortorientierte Rad.
Genau. Sicherlich kann man die parallel existierend haben, aber ich bin vielleicht auch... ich habe ja mein Zeitfahrrad ist ja dann, oder Zeitfahrrad fahre ich ja nicht mehr, deswegen ist das S5.
Verkaufst deine Räder immer über den Podcast.
Ja, ja, das S5 ist aber noch so ein bisschen das Backup, falls ich jetzt doch mal irgendwie hier in der Liga mal starten will, weil ich da Auflieger draufsetzen kann und dann wäre es das bessere Rad gegenüber so einem, wo ich sagen würde, das ersetzt vielleicht das TT ein bisschen mit. Aber das steht ein bisschen in den Sternen, da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, weil ich da auch downgraden will. Aber fangen wir an. Das Mind hat einen Laufradsatz.
28 Zoll.
28 Zoll, ein Zip-Laufradsatz mit 28 mm Reifen. Und dieser Zip-Laufradsatz baut diesen 28 mm Conti-Reifen auf 30 auf. Was ich ganz schön finde am Mind, weil das Mind wird von mir auch gerne mal auf Schotter geschickt. Weil das diesen schönen Vorteil hat mit dieser flexiblen Sattelstütze, dass es halt sehr, sehr viel wegbügelt und finde ich, genauso viel wegbügelt mit dem 28er wie mein Upper mit dem 32er Reifen, witzigerweise. Also würde ich sagen, ähnlicher Komfort, obwohl die Reifen viel dünner sind. Also das ist so, dieser Laufradsatz, der ist auch so konzipiert, dass er aufs Upper gehen kann, falls ich denke, ich möchte das Upper mal richtig racig aufbauen, weil das Upper kann ich mal in den Flugzeugkoffer stecken, das meint nicht. Und das Upper ist auch eigentlich immer das Rad, was auf jeder Reise mitkommt. Egal ob Flugreise, Autoreise, hinten auf dem Anhänger, das Upper ist eigentlich immer dabei, wenn ich reise, da kommt selten ein anderes Rad mit, außer die eine Ausnahme war La Palma mal mit dem White. Das ist das Setup. Das Cervelo S5 fährt auch 28 mm Reifen, die auch, glaube ich, auf 29, 30 sogar aufbauen. Bin ich auch sehr zufrieden mit, obwohl es das extrem schnelle Rad ist, würde ich sagen, ist es ein Gewinn mit den 28ern, dass ich mit denen kleinen Aero-Nachteil habe, aber einen riesen Vorteil habe, weil ja die Straßen nicht immer schön sind hier in Hannover und Umgebung, wo ich glaube, dass ich schneller bin mit durch den mehr Komfort und weniger ermüde. Also das ist das Setup da. Also das sind einfach zwei, so wie bei dir, zwei typische Rennrad-Setups.
Ja, ja.
Aber eben auch deswegen das eine mehr komfortabel, das andere mehr racig. Bei den Gravel-Bikes, das ist ganz interessant, das Open-Upper, da gibt's auch ein Ursprungsvideo aus den Anfangszeiten, da gab es das White noch nicht. Das Open Upper habe ich ja mal mit Rennradlaufradsatz mit 25 mm gefahren und mit einem, was waren das seinerzeit? Wahrscheinlich ein 40, waren das, nee, drei Laufradsätze.
Du bist es immer auch mit 650B mit WTB Byway, genau, gefahren.
Genau, der zweite Laufradsatz war 650B WTB Byway.
Glatte 47 mm.
47 mm oder der Horizon. Also das
damit
heißt,
bist du Stifzer Joch auch gefahren.
Genau, Slicks auf 650B fand ich immer cool. Und das ist ganz interessant, das hat sich jetzt geändert, da habe ich ein bisschen anderes Setup heute. Und damals habe ich sogar noch einen Mountainbike-Reifen draufgezogen, 42 mm breit, was auch immer, was das für eine Breite war, 2,1 damals, auch auf 650B. Das war mal der Ursprung vom Upper. Ganz interessant, den ich auch damals so gut fand, als ich noch kein White hatte. Das hat sich dann mit dem White natürlich ein bisschen geändert. Heute fahre ich das Upper mit 2 Laufradsätzen nur noch. Der dritte Laufradsatz liegt rum bei mir. Einmal ein 32 mm Conti STR als Rennradlaufradsatz, den ich auch zum Beispiel jetzt auf der Kreta-Reise mit hatte, den ich sehr schön als Rennradlaufradsatz finde, den ich jetzt im Winter gerne fahre, wo du, ja, wo es nicht erstmal nicht auf die Geschwindigkeit drauf ankommt und wo ich halt nicht das schöne Mind aus, sondern das Upper, das alte in Anführungsstrichen Upper lieber fahre als das etwas neuere Mind und wo ich sage, na gut, dann ist es mal ein bisschen kälter, dann ist mal irgendwo eine Pfütze und sonst wie oder vielleicht auch noch mal ein bisschen Rauhreif, da bin ich ein bisschen sicherer unterwegs mit den 32ern als mit den 30 mm oder 28 auf dem Mind. Also den fahre ich gerne hier auch in Hannover mal. Im Sommer nutze ich den gerne für diese ganze Schotterei hier bei mir am Kronsberg rum. Ist das ein perfekter Laufradsatz? Und dann hat er einen zweiten Laufradsatz bekommen, den ich am White lieben gelernt habe. Den ich jetzt zweimal im Keller habe, tatsächlich, diesen P-Rope-Laufradsatz, weil ich den so toll finde und den gerne, oder den habe ich mir nochmal angeschafft als das zweite Mal, wo ich gesagt habe, ich möchte ein Rennrad mit auf die Reise nehmen, aber ich möchte gerne diesen P-Rope auch mitnehmen, weil dieser P-Rope-Laufradsatz mit diesen Textilspeichen, nach wie vor bin ich der Meinung, dass der mir so viel mehr Komfort bringt, dass es meinen 650B irgendwie auch ein bisschen mit ersetzt. Weil ich mit den 40 mm einfach sicherlich gripmäßig vielleicht nicht, aber auf jeden Fall, was diesen allgemeinen Komfort angeht, diese Vibrationen, die weggehen, habe ich das Gefühl, ja, weiß ich nicht, ob ich statt einen 44 mm Reifen kann ich einen 40er fahren und habe aber ungefähr den gleichen Komfort. So würde ich es jetzt mal sagen. Ob das kann ich jetzt nicht mathematisch belegen, aber so fühlt sich's zumindest subjektiv bei mir an.
Der Popometer ist ja ein wichtiger Faktor.
Ja, und damit bin ich, damit habe ich zwei Laufradsätze und dadurch ist dieser 650B mit den Slicks ist irgendwie obsolet geworden. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, mit dem, da ist ein Terraspeed drauf, mit wenig Noppe, der ist auf der Straße schnell, die P-Ropes sind schnell, ich habe viel Komfort, sodass ich diesen 47 mm breiten 650B nicht mehr brauche und der steht jetzt tatsächlich an, dass ich den wahrscheinlich auch hier vielleicht bei uns in der Firma zum Probefahren zur Verfügung stelle, was auch immer damit passiert. Das ist das Upper Setup. Das ist aber dieser Sonderfall, dass ich diesen P-Rope doppelt im Keller habe, ist dieser Sonderfall, dass ich, wenn ich in den Urlaub fahre, immer das Upper mitnehme und da dann diese Gravel-Option eigentlich auch immer haben möchte. Und diese Rennrad-Option, das ist nach wie vor bei mir so eingepflanzt. Ich finde es richtig schön, beide Optionen zu haben. Ich bin sogar diesen fiesen Orbit hier, damals mit dem Upper gefahren, gar nicht mit dem White. Ja, bin ich. Deswegen, da war das nämlich auch, wo ich sage, okay, das Upper kann ich dann auch für eine schnelle Gravel-Tour nehmen, wo es vielleicht flach ist, wo ich eine Zweifachschaltung vorne haben will, wo es halt was anderes ist, als mit dem White zu fahren. Einfach dieses bisschen mehr Performance zu haben, bisschen leichter, bisschen schneller. Und so ist das Rad halt aufgebaut. Aber ist, wie gesagt, und dann überschneiden sich die ein bisschen zum White hin. Das White dann halt mit einer, nicht mit zweifach, sondern mit der 1050 Kassette hinten. Das Rad für die Berge, wo es halt nicht aufs letzte Quäntchen beim Geradeausfahren ankommt oder beim Windschattenfahren, was auch immer, was auch kein Rennrad ersetzen muss. Deswegen habe ich da auch nie wieder diesen Rennradlaufradsatz eingebaut, diesen 40 mm, deswegen habe ich den auch abgeschafft, weil ich dann, das war mir zu nah dran am Upper mit dem 32 mm. Und dann ist es da so, dass ich da auch den P-Rope-Laufradsatz habe, weil es Situationen gibt, wo ich, wenn ich wirklich ein Deister extrem fahren will, nur hoch, runter, trotzdem mit 40 mm, trotzdem durch diese P-Ropes den extra Komfort, aber auch ein bisschen Grip brauche, da passt der auch super rein. Und ich fahre die auch beide parallel. Und das sind dann so, ist nur ein ganz kleines Quäntchen Unterschied. Und dann auch, so wie ich ihn jetzt bei unserer Vereinsausfahrt auch gefahren bin, den 650B, so wie du mit dem Race King. Ich meine, bei mir ist das eine MCFK-Felge, 650B auch, die ich da
aber
fahre.
Aber die hast du ja noch.
Die habe ich noch, genau.
Und die bleibt jetzt für das White auch.
Schon für immer da. Und das sind so die Sachen, die ich fahre. Eigentlich White und Upper nur mit zwei Laufradsätzen. Und witzigerweise 32 und 40 beim Upper. Die schnellen, damit ich das Schnelle damit fahren, schnelles Gravel Race oder eben auch Rennrad. Und das etwas gemütlichere, bergere ist, geht dann von, da fange ich wieder bei den 40 an und gehe hoch auf diese 2,3 sind es, glaube ich, beim Race King. Und bin ziemlich glücklich damit. Witzigerweise, weil ich die auch alle fahre. Obwohl ich da lange überlegt habe, wie blödsinnig das eigentlich ist, diesen P-Rope zweimal im Keller zu haben. Aber ich habe dafür natürlich auch anderen Laufradsatz abgegeben. Ich gebe jetzt noch einen Laufradsatz ab. Und so kann man sich das dann immer ein bisschen schönreden. Aber
ich,
das
ich
ist
weiß
so,
nicht, ob die Leute da draußen uns so viel verzeihen. Aber wir testen halt auch wirklich viel. Und das ist kein dummes Gelaber.
Nee, es ist ja auch so. Also es ist, wie gesagt, es ist dieser Sonderfall. Ich würde ja aber auch meinen Upper nicht weggeben wollen. Also natürlich könnte ich auch das White mit dem dritten Laufradsatz fahren und keinen Upper mehr fahren. Aber irgendwie passt das so für mich. Weiß ich nicht, warum, dann lieber das S5 weg. Tatsächlich, ja, ist so. Also, aber so natürlich, und das, den Disclaimer habe ich vorhin schon gesagt, wir sind hier vielleicht in einer privilegierten Situation, dass wir als Fahrradladen sowas ausprobieren müssen können. Das Allerbeste für euch da draußen ist, wenn ihr einen von uns anspricht, dann können wir zumindest hoffentlich da ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Und auch da haben wir eine Transformation durchgemacht, dass unsere Räder damals mit den Laufradsätzen anders aussehen als heute.
Von daher war diese E-Mail von Alexander, um den Bogen zu schlagen, eigentlich ganz gut, da mal wieder einen Auffrischungskurs zu machen. Also ja. fand ich jetzt okay.
Ja. Und hat man das denn halbwegs verstanden mit meinen Laufradsätzen? Oder bist du durcheinander
gekommen?
Also ich
bin ja schon auch genau wie du, zweifle ich ja auch, ob die Leute kapieren, was ich so tue. Und also das heißt, es ist schon viel ziemlich nerdiger, ich hätte schon fast gesagt, Laufrad-Reifen- Shit, das ist schon echt nerdiges Zeug. Aber ich kann mir schon denken, dass und im Zweifelsfall haben die Leute dann das Gefühl, okay, wenn ich mit den Hannoveranern rede, die werden mir schon den richtigen verkaufen.
Naja, am Ende ist es halt, wie es ist. Wir versuchen ja auch, da viel Grenzen auszutesten und Vorlieben. Witzigerweise ist dieser Funke mit diesem P-Rope noch gar nicht übergesprungen an die Kollegen hier oder an euch oder an dich, wie auch immer. Ich war das total von begeistert und so ist das ja, aber es ist immer Popometer, aber subjektiv, aber der eine so, der andere so.
Ich kann dir genau erklären, wo der Unterschied da herrscht und das können wir vielleicht als nochmal, weil du das sagtest. Für dich ist das zum Beispiel ein unheimliches Aha-Erlebnis und das finde ich gut, wenn dein Popometer das auch meldet, dass du sagst, ja, ich merke, ich kriege etwas mehr Komfort dazu, dann fahre ich eben 40 statt 44 mm Reifen. Diese Frage stellt sich bei mir ja gar nicht, weil es würde weder 40 noch 44 reichen im Grip. Ich brauche 60. Mhm. Ich brauche sowieso viel mehr Grip. Und damit erkläre ich dir das auch, warum das in meiner Welt nicht ganz, ganz entscheidend ist, wie viel Flex ich noch in der Speiche habe, weil ich ja sowieso nur 1,8 Bar in den fetten Puschen drin habe und ich natürlich schon einen sehr großen Komfortgewinn im Reifen habe. Und das ist doch eigentlich das perfekte Fazit dafür. Jeder hat einen anderen Anspruch an Reifen und Strecke und das muss er eigentlich nur artikulieren dem Verkäufer gegenüber. Was möchte ich tun?
Und danach einfach einmal wie denn oder einmal wie Ingo sagen und dann wissen die schon Bescheid, auf den Podcast hier verweisen.
Aber unser Sales-Team hier, die hören ja ab und zu den Podcast mit. Wenn du da mal vorbeigehst.
Die haben noch wieder andere Setups.
Die haben noch wieder andere Setups und das ist aber auch gut. Oder wie ich zum Brocken gefahren mit Olaf, da sind wir ja auch 40 mm stollige Reifen gefahren im Schnee und so. Deswegen wollte ich nur sagen, was Besseres kann einem ja gar nicht passieren, dass man eine Mannschaft hat und jeder testet mal dies raus. Finde ich richtig gut. Ja. Also es ist einfach, mich trifft's am meisten von der Begeisterung mit diesen Reifen, mit denen man rum experimentieren kann. Das könnte ich mein ganzes Leben lang machen. Das ist richtig geil.
Übrigens auch ganz witzig, dass ja für mich diese extra breiten Stollen vielleicht alleine deswegen unwichtiger sind, weil ich woanders wohne als du. weil ich eben nicht den Deiß da vor der Tür habe mit dem Schlamm, sondern eher so relativ netten Kronzbergschotter.
Aber genau richtig artikuliert. Ja, würde ich an einer Strecke wohnen, wo kein Wald ist und ich würde viel Rennrad fahren und so, was interessiert mich 650B Stolle? Ja.
Weil da mit diesen, die Strecken, die ich da fahre, da kannst du halt mit 30 auch mal so einen Feldweg schottrig geradeaus ballern, ne? Oder mit 35.
Und deswegen ist es aber jetzt auch wieder so spannend. Ich freue mich eigentlich ein bisschen mal wieder auch 2 Monate, 3 Monate ein bisschen auf dem Rennrad zu landen jetzt. Das habe ich ewig nicht gemacht und von daher bin ich, ach, dieses Bild da im Hintergrund, ja.
Da kommen wir wieder zurück auf den Anfang der Sendung. Wie schön das ist, dass wir immer das Gefühl haben können, mit einem anderen Laufradsatz oder mal Indoor oder mal ein anderes Fahrrad zu benutzen, dass wir ja immer Radfahren, aber irgendwie eine andere Sportart, ein anderes Erlebnis haben.
Genau. Ja.
Kommen wir zu den Picks. Ein Pick, der gehört nicht uns, den will ich hier aber trotzdem.
Ach hier, ich weiß, das Nutella.
Den möchte ich trotzdem ansprechen. Die hier bei YouTube zugeguckt haben, haben wahrscheinlich die ganze Zeit sich gewundert, warum liegen da hinten Datteln, Haselnüsse und Kakaopulver.
Haben wir getestet. Erzähl erstmal, worum es geht.
Genau, und zwar hat Michael uns bei einem Zwift-Event angedroht, ein kleines Care-Paket zum Thema Nutella zu schicken. Schreibt er selber so hier.
Das hat er doch im Discord gesagt.
Genau, im Discord während des Zwift-Events. Da kommen wir auch dann wieder zurück zu Zwift.
Wir haben das anders verstanden.
Wir haben in dem Zwift-Call das so verstanden, ja, ich schicke euch mal Nutella.
Also nicht selbstgemachtes. Also
selbstgemachtes, vor allem gesundes Nutella. Dann kam dieses Paket an und das geschickte, selbstgemachte Nutella bestand aus diesen 3 Paketen mal 2. Also eins habe ich bekommen und eins du. Und eins ist auch schon verbraucht.
Verarbeitet für 2 Gläser.
Das habe ich nämlich gemacht.
Naja, du hast das für mich netterweise mitgemacht.
Genau, ich habe all das ergab habe. 2 ehemalige Glück-Marmeladengläser, die ich damit befüllen konnte. Und oft ist es ja so, ich kannte schon viel mit gesunden Nutella und Mandelmus und so Rezepte und so, wo ich immer gesagt habe, die ich auch mal ausprobiert habe, die aber nie richtig geil waren. Es gibt auch gesunde Nutella im Biomarkt zum Kaufen, wo es nur eins gibt, was richtig geil ist, was aber auch definitiv eine Kalorienbombe ist, aber und nicht annähernd so gesund wie das hier. Ansonsten sind da auch viele dabei, die nicht gut schmecken. Und in dem Fall muss ich wirklich sagen, dass ich positiv überrascht habe. Also auch als ich die Zutaten gesehen habe, war ich mir nicht sicher, ob das wirklich richtig geil wird oder nicht. Und dann war ich aber positiv überrascht, wie gut das geschmeckt hat. Ist nicht ganz einfach herzustellen. Man muss so eine Küchenmaschine haben. Ich habe es im Thermomix gemacht, habe es hinbekommen, aber nicht perfekt. Würde das jetzt in Zukunft, wir haben noch so eine zweite Küchenmaschine, noch mal ein bisschen anders machen. Was wirklich krass ist, gesundes Nutella mit 3 Zutaten. Und es schmeckt wirklich. Und selbst es muss im Kühlschrank, weil es ja frisch gemacht wird und nicht pasteurisiert und so weiter. Sowas wird ja schnell schlecht. 2 Wochen hält sich das, 2-3 Wochen im Kühlschrank. Selbst wenn du es aus dem Kühlschrank holst, ist es noch streichfähig. Während du ja ein echtes Nutella, glaube ich, ist ja steinhart im Kühlschrank. Hast ja keinen Bock drauf. Also, 3 Zutaten. Ich werde das hier mal tatsächlich kurz vortragen, weil ich weiß nicht, wie ich das Rezept verlinken soll. Gesundes Nutella, 3 Zutaten. 200 Gramm Haselnüsse nimmt man, 160 Gramm Datteln entsteint und 40 Gramm Kakaopulver. Das ist das, was...
Das entsteint ist wirklich wichtig.
Ja, ja, ja. Und mehr ist es halt auch nicht. Und im Discord, wie gesagt, ihr kennt unseren Zwift-Link, sonst guckt auf den Zwift-Link, da gibt es den Discord-Link, da hat Michael auch nochmal geschrieben, er hat das jetzt nochmal abgewandelt und nimmt Feigen, glaube ich,
genau.
Statt Datteln. Das ist jetzt der nächste Schritt, den will ich die nächsten Tage mal probieren. Schreibe ich dann auch im Discord, wenn ich das nächste Mal das gemacht habe. Und ja, es ist relativ einfach, aber auch nicht so ganz einfach zu machen. Also du musst einmal den Backofen 180 Grad Ober-Unterhitze. Da packt man die Haselnüsse rein, röstet die für 10 Minuten. Was übrigens sehr gut riecht in der Wohnung. Dann musst du die Datteln mit heißem Wasser übergießen. Ich habe da kochendes Wasser genommen und auch für 10 Minuten einweichen. Das Wasser aufheben. Oder zumindest 100 Milliliter aufheben. Und dann kommt der schwierige Part, ne? Die Haselnüsse müssen in einen Mixer. Also du musst aus den Haselnüssen eigentlich ein Mehl machen. Und das habe ich im Thermomix versucht. Entweder ich habe den Fehler gemacht, dass ich zu wenig Umdrehung genommen habe und dann sind so ganz kleine Stückchen. Es ist schon gut geworden, ne? Aber es war nicht schlimm.
Mir schmecken die kleinen Stückchen.
Ist vielleicht sogar gar nicht doof, wenn man ein bisschen Crunch hat. Aber wenn man das wirklich ganz sämig haben will, muss man irgendwie eine Maschine haben, mit der man diese Haselnüsse in Anführungsstrichen zu Haselnussmehl macht. Und was hochinteressant ist, das war ein Prozess, der dann 10 Minuten gedauert hat. Also du brauchst einen Mixer, der das Ganze zu Haselnussbutter in Anführungsstrichen macht. Das wird tatsächlich zu so einem Öl. War mir neu. Für meinen Kopf war das utopisch, dass aus Haselnüssen auf einmal eine Flüssigkeit wird. In meinem Fall, wie gesagt, noch mit ganz kleinen Crunchstücken drin. Ich habe zu Hause noch so eine ganz kleine Küchenmaschine. Ich weiß nicht, wie die heißt. Und ich hoffe, da würde ich jetzt in kleinen Portionen mal versuchen, dann feineres Mehl draus zu machen und dann das in den Thermomix geben, um da diese Butter draus zu machen. Er hat auch geschrieben, was er für ein Küchengerät hat, aber das habe ich gesehen. Das kostet auch 600 Euro. Apropos Rezept. Ein Food-Prozessor. Diese Haselnussbutter, das ist das, genau, Haselnussbutter nennt sich das.
Ja, aber das Zerkleinern, da muss schon einen guten Mixer haben, daran scheitert es natürlich.
Ja, genau, man muss diesen Mixer haben. Wo steht denn ein Food-Processor für die Küchenmaschine habt?
Ist ja egal, Ingo, welchen. Jedenfalls daran scheitert es.
Naja.
Oder es scheitert nicht, weil man das hat.
Ja. Gut, und dann, wenn man das dann gemacht hat, das dauert 10 Minuten, das ist auch so ein Prozess, wo ich dann immer mal reingeguckt habe, dann schabt man immer am Rand diese Nussstücke wieder runter und irgendwann wird das tatsächlich zu so einer Butter. Ja, und dann muss man nur noch fein pürieren, Datteln, Kakaopulver dazu, fein pürieren und dann kommt dieses aufgefangene Wasser von dem Einweichen wieder rein und das ist wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Tipps, dass man da nicht wieder frisches Wasser nimmt, dadurch bleibt es auch irgendwie cremig und vor allem gehaltvoll. Ja, und dann einfach in Gläser rein und fertig. Also finde ich immer noch, also selten, dass ich das jetzt, bin schon richtig gespannt drauf, das jetzt nochmal mit den Feigen zu probieren, ob ich die Nüsse noch ein bisschen feiner kriege. Also eigentlich wollte ich es gestern gemacht haben, aber ich habe es nicht geschafft, noch einzukaufen. Jetzt, heute steht das auf dem Plan, nochmal das Ganze in die Maschine zu schmeißen.
Das ist aber nicht unser Pick, wie gesagt, vielen Dank.
Nee, jetzt würde ich sagen, kommt dein Pick, weil meinen habe ich vergessen auszupacken, den muss ich erstmal schnell holen hier.
Ach so. Okay, machst du kurz eine Pause oder wie? Ich soll, aber dann, achso, du hörst das jetzt, okay. Ja, mein Pick ist tatsächlich, es heißt, ich muss mir den Namen nochmal raussuchen, T-Rex Glasfaser 2K Reparaturklebeband. Und der Witz an der Sache ist, es ist tatsächlich ein kleines PVC-Rohr bei uns zu Hause kaputt gewesen und ich muss das austauschen und dann war ich in dem lieben Baumarkt und wollte das neue PVC-Rohr zum Austauschen kaufen. Und da gab es, die Werbefalle in einem Baumarkt hat zugeschlagen. Da gab es so einen Ständer, nee, nicht austauschen, flicken. Wir haben ein Klebeband, also sieht aus wie so ein Gaffertape, was mit Harz getränkt ist, was im Prinzip Vakuum verpackt ist. Und wenn du das aus dieser Verpackung rausnimmst und in Wasser tränkst, also hätte ich nicht gedacht, dass man das in Wasser macht, und dann umwickelst du das PVC-Rohr, dann wird das halt wie 2-Komponentenkleber halt knüppelhart und fest. Da habe ich gesagt, ist ja krass, kostet 10 Euro, das probierst du mal. Und bevor du jetzt das Rohr austauschst, das ist ja Wahnsinn. Also du musst dir vorstellen, das ist wie so eine eingepackte Mullbinde, die darfst du nur niemals auspacken.
Ja, ja.
In dem Moment, wo du sie auspackst, reagiert sie mit der Umgebung, mit der Luft und wenn du dann noch Wasser da hinzumachst und das mit dem Wasser, das verstehe ich bis heute nicht, dass das aktiviert, so würde man das nennen. Ja, rumgewickelt, steinhart geworden und 22 Minuten steinhart geworden, da war ich total baff. Da war ich ernsthaft baff. Also der Hersteller, der schickt mir jetzt nächste Woche 100 Stück, weil ich das im Podcast jetzt hier spoiler, ne? Der weiß
ja
gar nichts.
So oft brauchst du die gar nicht. Werden die nicht auch schlecht irgendwann, wenn die rumliegen?
Nee, weil die ja eingeschweißt sind. Und dann habe ich mir die Verpackung im Nachgang nochmal angeguckt. Das ist doch das entscheidende Tool, was ich brauche, wenn ich aufs Camping gehe, wenn mir mal irgend so ein Campingstab wegbricht. Und dann habe ich gedacht, oh, wenn du so ein Bikepacking-Leitzelt hast, was machst du eigentlich, wenn dir so ein Stab wegfliegt? Dann habe ich jetzt von meinem Big Agnes-Zelt und auch hier MSA und wie sie nicht alle heißen, die haben alle so Reparaturhülsen, wenn dir mal so ein Fiberglasstab bricht. Und all so eine Sachen habe ich dann gedacht, das ist ja krass, das ist doch das ideale Zeug davor. Und dann, weil ich ja auch einen Carbonrahmen habe und auf heftige Tour gehe, habe ich gedacht, und am Ende der Kette kannst du ja ein gebrochenes Unterrohr vom Fahrradrahmen flicken.
Ja.
Also so, dass du halt weiterfahren kannst. Das ist ja so hart, dass ich damit schon eine gebrochene Gabel flicken würde. Also bevor ich halt aufgebe und sage, ich rufe jetzt hier irgendwo, keine Ahnung, einen Service her, wo ich sagte, da bin ich ernsthaft baff und dann steht auf der Verpackung auch noch drauf, ja, auch Fahrradreparaturen und so und allen möglichen Kram, ne, und Angelrouten und was weiß ich nicht alles, wo ich dachte, krass, für letztendlich kostet 8 bis 10 Euro, je nachdem, wo du es so kaufst. Ich kann es ja verlinken hier, bei Amazon gibt es das auch. Ist mein, ja, cool. Ist mein Tipp.
Kauf ich mir auch.
Brauchst du null Werkzeug.
Ja,
krass. Also du brauchst gar kein Werkzeug. Du okay. könntest ja unterwegs es irgendwo rumwickeln und könntest sogar die Flüssigkeit aus deiner Trinkflasche rüberkippen.
Na ja, gut, okay.
Na gut.
So, mein Pick, der kommt jetzt auch wieder von der Community. Deswegen, ich muss das erstmal eben aus meinem Rucksack rausholen. Und zwar Erste-Hilfe-Kits. Da gibt's eine Webseite, Danny Horninger heißt das Ganze, Danny Hornsteiner. Und die machen auch so Erste-Hilfe-Kurse. Tatsächlich war der Tipp von dem Hörer, Mensch, vielleicht wäre das vielleicht sogar mal vereinsmäßig, sowas mit anzubieten und so weiter. Da weiß ich nicht, ob das geht oder nicht, aber das habe ich zumindest mal im Hinterkopf zu sagen, naja, vielleicht kann man da.
Ach,
mal
so einen Erste-Hilfe-Kurs.
Genau, dass man ja, sagt,
richtig gut.
Weil die machen richtig Erste-Hilfe-Kurse wohl auch für Radfahrer und so ein bisschen spezifisch, was das angeht. Und machen halt auch so Erste-Hilfe-Packs spezifisch für Radfahrer.
Mhm.
Es gibt einen, so ein Classic-Pack, das ist nicht nur für Radfahrer, auch für Wanderer und so weiter. Das kostet irgendwie 38 Euro und es gibt diese Mini-Packs. Die kosten nur so 20 Euro. EH Mini Rad halt, das heißt das
inklusive
Ganze.
Inklusive der wasserdichten Tasche.
Genau, und das ist das, was ich jetzt auch hier mitpicken möchte, weil das ist sehr, sehr klein. Und inhaltsmäßig, finde ich, haben sie es halt super durchdacht. Und ich habe extra 2 bestellt, um Dan hier live in der Sendung einschenken zu können, damit er auch eins hat. Weil
aber darf man das jetzt aufmachen oder ist es dann
nicht
mehr steril?
Nee, die sind ja, also Sachen sind ja alle verpackt. Du musst nur sehen, dass du es wieder eingepackt kriegst.
Ja, aber.
Genau, und du hast halt wirklich alles drin zur Erstversorgung, griffbereit. Und.
Schön. Hier schon so eine Mini-Rolle hier von diesem Leukoplast.
Genau, da ist auch sowas wie so eine Fettsauge drin und so weiter. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Da, witzigerweise müsste ich mir jetzt nochmal genau angucken, wie das alles funktioniert. Beziehungsweise eigentlich bin ich auch schon so am gucken. Eigentlich muss man mal so einen Kurs mitmachen. Weil du so ein Pflaster kleben und ein bisschen Verband rum und sterilisieren, das kriegt man ja vielleicht noch hin. Aber vielleicht, da gibt es sicherlich Tipps, die noch interessant sein könnten. Ich fand es auf jeden Fall cool, dass hier alles drin ist, sogar eine Zeckenzange.
Ja, fairer Preis
so
vor allen Dingen, ne?
20
also
Euro.
Richtig mit der Tasche.
Der Shop ist so ein bisschen, also da schickt man mehr oder weniger eine E-Mail hin, dann kriegt man eine Vorkasserechnung. Es dauert 3-4 Wochen, bis das dann hier ankommt. Wird wahrscheinlich alles ganz frisch von denen gepackt, bevor sie es abschicken, sodass du wahrscheinlich auch keine langen Ablaufdaten hast. Wasserdicht. Und finde ich sehr, sehr kompakt und klein. Und eben radfahrspezifisch, was du sonst so nicht so einfach findest oft. Wenn, dann musst du es dir selber packen.
Signalfarbe hier, findest du auch, wenn es mal irgendwo rumliegt.
Ja, und dieses Größere habe ich dann, wenn ich es schon bestelle, habe ich gedacht, bestelle ich das auch nochmal mit. Das würde ich jetzt zu einer Wanderung vielleicht auch mitnehmen. So eine Wärmedecke ist hier auch mit drin und sowas. Also
so eine Rescue-Decke. So eine, ja, die ist echt manchmal ganz wichtig.
Ja, und ich glaube, die ist hier in dem kleinen Bike-Kit auch drin.
Aber listen die das, was drin ist, auf ihrer Webseite?
Ja, nicht ganz übersichtlich. Ich verlinke euch das, sonst könnte ich es jetzt hier so ganz einfach ablesen, aber für die schnelle Runde. Eine Rettungsfolie, Einmalhandschuhe, Tape-Rolle, sterile Kompressen, Verbandspäckchen und die Gravel, da ist dann zusätzlich noch eine Fettgauze dabei, ein Traubenzucker, interessanterweise ein Traubenzucker.
Ach.
Und eine Zeckenkarte und noch ein zusätzliches Verbandspäckchen. Das kostet dann statt 15 Euro 19,90 Euro. Also
ja,
das ist so, wie ich es jetzt hier habe.
Preis. Also wenn du da losgehst und kaufst den Beutel und gehst dann in eine Apotheke, kommst du nicht wesentlich billiger nach Hause.
Ich weiß jetzt aber tatsächlich nicht, was so eine Fettgauze ist. Weißt du das?
Nein. Ich habe mich nur nicht getraut, mich hier zu blamieren. Blamiere dich täglich. Das, ja. Diese Auflösung gibt's im nächsten Podcast. Nicht googeln, was es ist jetzt. Das gibt's im nächsten Podcast. Die Leute können selber googeln.
Eine sterile Wundauflage ist das.
Ah.
Wenn ich das richtig verstanden habe. Keine Ahnung. Das müssen wir noch rausfinden. Aber fand ich super. Und
aber ich würde es trotzdem mal einmal komplett auspacken und mir angucken. Ich packe es dann auch wieder ordentlich ein. Ja, also jetzt mache ich das
deins.
Mache ich, danke schön, mache ich nicht jetzt hier im Podcast, aber ja. Ich finde schon gut, es trotzdem mal alles zu sehen, was man dabei
hat. Ja.
Aber erinnerst du dich, wie oft wir schon Bikepacking-Videos gemacht haben? Was haben wir dabei und was haben wir wo reingepackt und wo welche GoPro und wo welchen Akku und wo welchen Schlauch und bla bla bla. Gab es genug Kommentare schon auch, wo sagen, ja, ihr seid immer die super Technik-Nerds und wo ist das Erste-Hilfe-Set? Zu Recht schimpft ihr mit uns, zu Recht.
Ja, deswegen, ich fand jetzt, also das ist ja wirklich eine Größe, die kriege ich ja in jede Frameback einfach vorne mit rein.
Schön leicht.
Und ja, es hat mich einfach sofort überzeugt und vielleicht ist es auch so, dass da einfach, ja, das Schöne ist halt, es ist radspezifisch, wo sich wirklich Leute Gedanken machen, die dann auch noch gleichzeitig die Erste-Hilfe-Kurse geben, die wissen dann auch, was damit zu tun ist. Und das ist tatsächlich etwas, was ich dann als zweites empfehle, weil die sind jetzt auch nicht in der Nähe, sonst hätte ich tatsächlich gesagt, wir fahren da mal hin.
Ach so.
Machen tatsächlich mal ein kleines Event draus. Aber das ist was ich jetzt auch im Hinterkopf habe. Eigentlich müsste man mal so einen Kurs machen. Ja, muss ich jetzt mal ins Pressum gucken. Ich meine irgendwo Süddeutschland.
Okay.
Gut. In Krün, also 82er Postleitzahl. Ich habe jetzt nicht genau gegoogelt, wo das ist, aber das ist meistens so weit weg von uns. Mhm. Nee, das ist mein Pick und
das bei mir ist es das
Reparatur. Habe ich dir extra mitgegeben. Du hättest mir natürlich auch mal so einen T-Rex mitbringen können.
Ja, ich hatte nur einen. Ich bestell dir einen mit, weil ich habe meinen.
Leider Spaß. Jetzt habe ich einen.
Ja, aber das jetzt kein Blödsinn, kein dummes Gelaber. Davon packe ich mir einen definitiv in meine Campingausrüstung und eventuell nehme ich auch einen mit auf meine Tour.
Ja, hört sich ja sehr vielseitig an. Also mich hat das jetzt auch schon angefixt, wenn es.
Naja, der Witz an meinem Pick, du bist da nicht drauf eingestiegen. Du brauchst null Werkzeug. Du brauchst noch nicht mal Wasser richtig viel. Du kannst da ja irgendwas befeuchten. Mhm. Also wie gesagt, dann nimmst du das, was du in deiner Trinkflasche hast.
Aber guck mal drauf, ob es nicht ein Verfallsdatum hat, weil ich hatte mal so kleine Gummidinger, mit denen man Kabel und sowas reparieren kann. Die knetest du und machst rum und dann werden die auch irgendwann fest bleiben, aber so ein bisschen flexibel, damit du sozusagen Kabelbruch damit oder so ein, wenn die Isolation abknibbelt, kannst du das reparieren.
Wenn das Verfallsdatum Jahre ist, ist auch okay.
Ja. Also, aber die werden auch trotz Verpackung irgendwann porös. Also wahrscheinlich so sich jetzt 100 Stück hinzulegen, ist auch nicht schlau.
Ist auch ein bisschen teuer.
Ja.
Also kostet ja immerhin noch 10 Euro. Na gut.
Aber fand ich, solche kleinen Dinger sind ja immer gut.
Ja, aber bin ich natürlich in die volle Baumarktfalle gelatscht, ne? Ist dann so ein schöner Aufsteller, wo dann immer alles
erklärt wird. Ja, aber witzigerweise hält es ja auch.
Dann ist ja auch also gut. Von daher, sonst hätte ich es jetzt nicht gepickt, wenn es jetzt nur so eine Marketing-Sache gewesen wäre.
Hauptsache, es funktioniert auch.
Ja.
Alles klar, dann haben wir's. Dann bin ich mal gespannt auf alle, die im Discord dieses Rezept nachgekocht haben von dem Nutella.
Heute Abend haben wir Zwift. Also heute Abend nicht, weil es ist ja dann schon in der Vergangenheit, wenn ihr den Podcast
hört. Ich hoffe, ihr seid alle mitgefahren, haben sich auch einige angemeldet. Schöne Grüße gehen raus.
Stehen irgendwie 430 Leute drin, habe ich vorhin gesehen.
Ja, 450 sogar. Meistens bleiben dann 300 übrig, ganz viele klicken auch.
Ja, aber ist ja trotzdem krass.
Ja.
Gut. Und unterstützt alle Scouts, die bei euch oder Guides, die bei euch in der Nähe vom Verein sind. Wir können nicht jede Ausfahrt mitmachen. Besonders natürlich auch nicht, die weit weg sind von Hannover. Unterstützt die. Vernetzt euch mit denen. Fahrt nach, fahrt mit.
Ja, und also ich habe das schon so auf dem Schirm, dass man dann im Sommer guckt oder was auch immer, wenn dann die ersten Fahrten anstehen. Also ich wäre jetzt nicht der sagt, der 4 Wochen vorher sagt, ich komme, aber ich wäre genau der Typ, der sagt, eine Woche vorher sich überlegt, naja, vielleicht schaffe ich es doch hinzufahren, je nachdem, was an den Wochenenden so ist, sind ja immer viele Termine. Aber wenn ich dann Wochenende frei habe, würde ich auch sagen, na 300-400 Kilometer ins Auto setzen, wäre es mir vielleicht schon wert, weil das ist ja ähnlich wie beim Orbit, man setzt sich ja ins gemachte Nest. Man braucht nur hinfahren, aussteigen und hat eine schöne Tour wahrscheinlich.
Genau. Jetzt ist nur der Zeitplan diesen Sommer ist so eng gesetzt, da wird es schon, also.
Ja, wir gucken.
Wir gucken alles und dann in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.